Der Freitag, die Wochenzeitung.
Herzlich willkommen zum Freitag-Podcast. Mein Name ist Sebastian Friedrich und ich bin Journalist und Autor. Regelmäßig erscheint im Freitag meine Kolumne Lexikon der Leistungsgesellschaft, in der ich mich mit dem Leben und Überleben im Kapitalismus auseinandersetze. Ich präsentiere Ihnen in dieser Folge ein Gespräch, das ich mit der Freitag-Autorin und Aktivistin Nina Scholz und dem SPD-Politiker Kevin Kühnert geführt habe. Die Veranstaltung fand statt am 10. Juni 2020 im großen, aber wegen der Corona-Pandemie leeren Saal des Berliner Ensembles. Das Publikum war via Livestream dabei und stellte in einem Chat Fragen an die Podiumsgäste. Die Veranstaltung war die vierte Folge der Reihe Bündnisse bilden. Eine Reihe, die ich auf Initiative des Berliner Ensembles und in Zusammenarbeit mit Sibylle Baschung und Tobias Kluge kuratiere. Die Reihe fragt nach den Grundzügen eines linken politischen Projekts, das dem Aufstieg der Rechten einerseits und dem neoliberalen Hier und Jetzt andererseits etwas entgegensetzt. Was sind Themen, was sind Ziele des linken Projekts, welche Bündnisse sind gefragt? Der Titel der Veranstaltung lautet Reform oder Revolution. Wenn Sie keines der Freitaggespräche mehr verpassen wollen, können Sie den Podcast auch bei Apple Podcasts, Spotify und natürlich auch bei allen anderen Podcatchern abonnieren. Selbstverständlich können Sie auch Print- und Digitalabos abschließen. Diese und weitere Infos zu der Veranstaltung finden Sie in den Shownotes. Und nun zum Gespräch mit Nina Scholz und Kevin Kühnert. Herzlich willkommen zur Veranstaltung Reform oder Revolution. Es ist die vierte Veranstaltung der Veranstaltungsreihe Bündnisse bilden, die hier seit, ich glaube, November am Berliner Ensemble stattfindet. Wir wollen hier heute in diesem wunderschönen Bühnenbild miteinander diskutieren. Das ist das Bühnenbild des Stücks Gott. Gott wird gespielt ab September diesen Jahres und es ist ein Stück von Ferdinand von Schirach. Aber bevor hier dann Gott Thema sein wird, wollen wir heute über die Reform und über die Revolution sprechen und über das Verhältnis zueinander und uns fragen, ob das eine mit dem anderen zusammenhängt, ob das eine nur mit dem anderen geht oder ob das eine das andere ausschließt. Dazu habe ich hier zwei wundervolle Gäste dabei. Es ist zum einen Kevin Kühnert und zum anderen Nina Scholz. Ich sage aber noch mal was zu der Reihe insgesamt. Die Reihe Bündnisse bilden kuratiere ich in Zusammenarbeit mit Sibylle Baschung und Tobias Kluge vom Berliner Ensemble. Und wir fragen uns, wie kann angesichts eines Aufstiegs der Rechten in den letzten Jahren und einem neoliberalen Hier und Jetzt, das nicht enden will, wie kann eine linke Position gestärkt werden? Wir fragen in diesen Veranstaltungen nach den zentralen Themen linker Politik, nach den Grundsätzen eines linken Projekts und auch, welche Bündnisse eigentlich notwendig sind, um dieses linke Projekt zu stärken. Und bei den vergangenen Veranstaltungen spielte eigentlich immer wieder die Frage eine Rolle, wie radikal muss ein Thema angegangen werden, wie radikal und vielleicht auch zum Teil ausschließend muss ein Bündnis sein oder wie offen muss es sein, um so viele Leute wie möglich mitzunehmen. Das war vor allem bei der ersten Veranstaltung ein großes Thema. Das war die Veranstaltung mit Oliver Nachtwey. Da ging es um die Abstiegsgesellschaft und den Aufstieg der Rechten. Das Ergebnis war im Grunde auf dem Podium, dass wir als linke Kraft nicht zu offen sein sollten im Kampf gegen rechts, weil wir dabei nicht vergessen sollten, dass es nicht nur diesen einen Gegner gibt. Es gibt nämlich auch den anderen Gegner, eben einen Kapitalismus, der in den letzten Jahrzehnten noch mal stark an Fahrt aufgenommen hat. Die Frage beschäftigte uns auch in der zweiten Veranstaltung. Da ging es um den Zusammenhang zwischen ökologischer Bewegung und auf der anderen Seite der Gelbwestenbewegung. Ich hatte da mit Clara Meyer von Fridays for Future und Guillaume Pauli, einem französischen Philosophen, diskutiert. Und auch da spielte immer wieder die Frage die Rolle, wie eng müssen wir uns auch als linke sozial-ökologische Bewegung mit Teilen der Elite einlassen oder wie stark müssen wir versuchen, uns von diesen auch abzugrenzen. Wir hatten natürlich jetzt keine richtige Antwort gefunden, aber wir hatten zumindest diese Frage weiter diskutiert. Die hätte auch eine große Rolle gespielt bei der dritten Veranstaltung, die leider ausfallen musste, mit Bafta Sabo und Ferda Attermann zur Frage Antirassismus, Rassismus und Kapitalismus. Auch da wäre die Frage gewesen, wie stark muss sich eine antirassistische Bewegung auch antikapitalistisch agieren oder wie breit muss sie sein, damit es überhaupt ein gesamtgesellschaftliches Verständnis von Rassismus und auch von Antirassismus gibt. Wir haben diese Frage dann in der vierten Veranstaltung mit aufgegriffen, die ja dann die eigentlich dritte Veranstaltung war. Und die fand hier auch schon auf dieser Bühne statt, nicht in diesem Bühnenbild, aber auf dieser großen Bühne im leeren Saal. Und da hatte ich diskutiert mit Vincent Baba-Butilabo, mit Steffen Kreuseler und mit Ceren Türkmen zum Zusammenhang von antirassistischer Bewegung und antifaschistischer Bewegung. Und auch da war die zentrale Frage, wie breit muss das Bündnis sein, wie eng muss es aber auch sein. Also insofern gibt es, glaube ich, genug Anlass, heute auch diese Frage hier mal ein bisschen eingehender zu diskutieren. Und ich glaube, es ist ganz gut, dass es hier zwei Positionen gibt, die sich wahrscheinlich in der einen oder anderen Frage ein bisschen unterscheiden werden. Ich stelle kurz meine Gäste vor. Nina Scholz, Journalistin beim Deutschlandradio und schreibt für den Freitag, für die Taz regelmäßig. Deine Themen sind Technologieunternehmen, Arbeitskämpfe. Du bist aber nicht nur Journalistin am Schreibtisch, du bist auch aktiv, und zwar in der Berliner Mieterinnenbewegung, bei dem Mieterinnenprotest Deutsche Wohnen, aber auch bei der Kampagne Deutsche Wohnen enteignen und bei beiden sozusagen auch in der Starthilfe AG. Damit unterstützt ihr Mieterinnen im Kampf gegen Vermieter, Vermieterinnen, sofern der notwendig ist. Ihr unterstützt bei der Organisierung, euch gegen die Vermieter zu wehren. Kevin Kühnert lebt wie Nina auch in Berlin, ist stellvertretender Parteivorsitzender der SPD seit jetzt einem halben Jahr und seit knapp 3 Jahren Bundesvorsitzender der Jusos. Ich glaube, ich verrate dir kein Geheimnis, wenn ich jetzt schon mal vorwegnehme, dass bei der Frage Reform oder Revolution hier zwei unterschiedliche Positionen zur Geltung kommen werden. Gerne könnt ihr und können Sie auch ihre Position einbringen, Fragen stellen. Wir werden wahrscheinlich 2 Runden machen, in denen ich die Fragen zugestellt bekomme, die in dem Stream gestellt wurden. Ich werde wahrscheinlich nach einer ungefähr 45 Minuten so eine kleine Unterbrechung machen, damit wir die Fragen reinbringen können, und dann nochmal eine Viertelstunde vor Ende. Wir haben jetzt darauf verzichtet, dass es so Eingangsstatements gibt, so 10 Minuten irgendwie hier, das ist meine Position. Aber ich möchte trotzdem am Anfang erstmal in einer Interview führen und da die Position nochmal ein bisschen herausarbeiten. Und ich fange mit dir an, Kevin. Also als ich vor einem Jahr in der Nachrichtenredaktion beim Radio gearbeitet habe, hast du mir tatsächlich einen der schönsten Arbeitstage beschert. Du kanntest mich natürlich nicht, aber trotzdem war es ein sehr schöner Arbeitstag, den du mir beschert hast. Und zwar war der Anlass dieses Interview, das du der Zeit gegeben hast, dieses berühmte Interview, in dem du über den Sozialismus nachdenkst und unter anderem, das wurde dann auch breit diskutiert, über die Kollektivierung von BMW nachgedacht hast. Es war insofern für mich ein sehr angenehmer Arbeitstag, weil wir bei den Redaktionssitzungen mal nicht über die AfD oder Trump oder sowas diskutieren mussten, sondern über Sozialismus. Die meisten meiner Redaktionskollegen hatten eine etwas andere Position als du, aber es war zumindest mal sehr erfrischend, nicht nur über die anderen, über die Rechten sprechen zu müssen. In diesem Interview sprichst du an der Stelle, die weniger häufig Teil der Diskussion war, von Sozialismus als den Versuch, eine freie, gleiche, solidarische Gesellschaft andauernd ein Stück näher zu kommen. Da sieht man ja schon bei dieser Frage, Reform oder Revolution, wenn du davon sprichst, andauernd ein Stück näher zu kommen, dass du offenbar so nicht von einem Bruch ausgehst, der herbeigeführt werden muss, also ein zum Beispiel revolutionärer Bruch, sondern eigentlich die klassische sozialdemokratische Position vertrittst, dass man über Reformen dem Sozialismus einen Schritt näher kommen kann. Bei dieser Leitfrage, Reform oder Revolution, ist Reform deine Antwort vermutlich.
Ja, das Pendel schlägt eher in diese Richtung aus. Aber ich bin dir sehr dankbar für diesen Einstieg in die Diskussion, weil das nämlich eine ganz gute Möglichkeit gibt, nochmal zu schauen, auf welcher Achse bewegen wir uns eigentlich, wenn wir diese Begrifflichkeiten gegeneinander stellen. Du hast eine davon jetzt erwähnt, das ist die Zeitachse, auf der wir uns bewegen. Also eine Revolution beschreibt man ja mithin als etwas, was eher abrupt, kurzfristig, schnell sich vollzieht, während eine reformerische Veränderung sich ja über einen ganz langen Zeitraum ziehen kann, teils auch Utopien in den Blick nimmt, die vielleicht so in dieser Art niemals erreicht werden. Nach meinem Verständnis unterscheidet sich beides aber nicht zwangsläufig in der Zielstellung, die sich dahinter verbirgt. Also es geht um eine Taktik oder im besten Fall eine Strategie zur Erreichung von gesellschaftlichen Zielen. Und was muss man dabei einbeziehen? Man muss dabei einbeziehen, mit welchen gesellschaftlichen Verhältnissen und damit auch mit welchen Menschen und Menschenbildern habe ich es zu tun. Und das ist schlicht und ergreifend mein Eindruck in unserer Gesellschaft. Wir sind eine sicherlich nicht durch und durch gerechte Gesellschaft, aber eine, in der viele Menschen den Eindruck tatsächlich haben oder es ihnen eingetrichtert worden, dass es ihnen relativ gut geht. Das ist in der Regel, wenn das die Stimmung einer Mehrheitsbevölkerung ist, nicht die Atmosphäre, aus der heraus eine große revolutionäre Kraft mobilisierbar ist. Wir haben das immer wieder in den letzten Jahren gesehen, in Momenten, wo viele von uns gedacht haben, jetzt muss doch mal was passieren, sind doch am Ende häufig nur dieselben Verdächtigen auf die Straße gegangen, bei den Protesten nach der Finanz- und Wirtschaftskrise vor etwas mehr als 10 Jahren beispielsweise, oder man ist nicht rausgekommen aus seinen Grüppchenkonflikten, die man über Jahre und Jahrzehnte miteinander kultiviert hat. Und insofern geht es hier auch ein bisschen um die Frage, traut man einer Gesellschaft zu, den Sprung ins kalte Wasser, das ist es ein bisschen bei einer Revolution auch, wagen zu wollen, oder schafft man es, fürchterliche Politikfloskel, die Menschen mitzunehmen, das hat ja schon eine Bedeutung, diese Formulierung, nämlich zum Beispiel, um im Bild zu bleiben, zu sagen, es gibt doch eine Treppe in dieses Wasser rein, lass uns doch mal versuchen, die ersten Schritte zu machen und mal die Zehen unter die Wasserlinie zu halten und zu gucken, ob das nicht vielleicht auch was Angenehmes sein könnte, was da passiert.
Aber es ist ja eine eher taktisch empirische Abwägung, die du da eigentlich vornimmst. Ja. Und wenn du es jetzt auf einer abstrakteren, theoretischeren Ebene betrachten würdest, denkst du, dass ein Sozialismus, so wie du ihn dir vorstellst, in dieser Gesellschaft schrittweise erreichbar sein kann überhaupt? Also ist es möglich, auf Grundlage der Eigentumsverhältnisse und so weiter, jetzt überhaupt schrittweise hier sowas wie einen Sozialismus oder eine sozialistische Gesellschaft herbeizuführen?
Ja, davon bin ich fest überzeugt. Ehrlich gesagt, für vieles von dem, was in diesem Interview beispielsweise angerissen wurde von mir, und das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt von dem, worüber wir dann zu sprechen haben, wenn wir über Sozialismus reden, vieles davon erfordert nicht mal eine reformerische Tat. Also wenn wir beispielsweise das Mittel der Vergesellschaftung von Unternehmen uns vornehmen, egal wie das jetzt genau handwerklich zu gestalten ist, dafür muss nicht mal eine Reform im Sinne eines Gesetzgebungsverfahrens oder einer Änderung unseres Grundgesetzes vorgenommen werden, denn diese Möglichkeit besteht bereits, selbst in dieser kapitalistisch geprägten Gesellschaft mit all ihren Formatierungen, die sie aufweist, ist das heute schon möglich. Dass es bislang noch nicht passiert ist und noch nicht genutzt wurde, da kann man sich jetzt drüber unterhalten, was die Umstände sind, die dazu geführt haben, ob es noch nicht schlimm genug ist. Ich bin jetzt kein Anhänger der Verelendungstheorie oder ob vielleicht auch einfach die politischen Kräfte fehlen, die das Ganze mit einer gewissen Fantasie anfüttern. Aber diese Grundlagen, die sind grundsätzlich da. Und wir sehen es ja auch immer wieder in Umfragen, schwieriges Terrain, aber man sieht häufig in Umfragen, die Stimmung zu konkreten gesellschaftlichen Fragen ist viel linker, wenn wir es jetzt mal ganz holzschnittartig bezeichnen wollen, als das, was die Menschen am Ende wählen, wofür sie protestieren gehen, wofür sie sich ein Schild zu Hause ins Fenster stellen oder ähnliches. Also beispielsweise in Berlin die Frage von Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Wir hatten im letzten Jahr eine Umfrage, da haben 56% der Menschen grundsätzliche Sympathie mit dem Anliegen einer solchen Enteignung oder Vergesellschaftung, wie auch immer man das machen möchte, geäußert. Und das sind ja auch in einer Stadt wie Berlin nicht nur linksradikale Kreise, die, wenn wir uns 56% der Menschen in der Stadt vornehmen, sondern das geht ja bis weit in bürgerliche Kreise hinein, die wahrscheinlich nie für sich in Erwägung ziehen würden, eine Partei links der Sozialdemokratie zu wählen und auf die Frage, sind sie für oder gegen Enteignung, eigentlich immer mit Nein antworten würden. Aber die realen gesellschaftlichen Verhältnisse, auf die sie treffen, gerade als Mieterinnen und Mieter, und das sind 80% der Menschen hier in der Stadt, ändern dann die Blickweise auf solche Vorgänge, weil es dann keine theoretische, keine abstrakte, sondern eine ganz konkrete Diskussion wird. Und die sehen eben am Ende des Monats auf ihren Kontoauszügen, wie die Miete sich entwickelt und das mit so ein bisschen Räucherstäbchen anzünden und gut zureden, diese Verhältnisse wahrscheinlich nicht verändert werden.
Ja gut, diese Umfragen, die du genannt hast, das ist vielleicht die eine Seite. Die andere ist aber, wenn wir das in einem größeren Abstand betrachten der letzten Jahrzehnte, ein, ja, kann man schon sagen, wirtschafts- und sozialpolitischer Rechtsruck im Grunde, der durch Deutschland, aber auch Westeuropa, USA und so weiter gegangen ist. Stichwort neoliberaler Zeitgeist. An dieser Entwicklung ist natürlich die Partei, in der du stellvertretender Vorsitzender bist, bekanntlich nicht ganz unschuldig. Ich habe heute Morgen noch mal dein Interview gelesen, das Interview mit der Zeit. Und da dachte ich, im Grunde vertrittst du da eine Position, wenn man es jetzt mal so wirklich ein bisschen schematisch betrachtet, eine Position, die vor 100 Jahren in der Sozialdemokratie eigentlich, also bei der Debatte um Wirtschaftsdemokratie, eigentlich so fast Standard gewesen wäre. Deine Position wäre bei dem Streit Ende des 19. Jahrhunderts zwischen Bernstein und Luxemburg die rechte Position eher gewesen in der Sozialdemokratie. Bist du mit deiner Position, auch mit deinem Ansatz, im falschen Jahrhundert oder in der falschen Partei?
Ich hoffe weder noch, ehrlich gesagt. Es sind natürlich, muss das nicht weiter ausführen, grundlegend andere gesellschaftliche Verhältnisse, auf die wir heute treffen. Nicht in jedem Punkt, aber was eine Etablierung von Demokratie beispielsweise angeht, gleiche zumindest theoretische oder rechtlich verankerte Teilhabemöglichkeiten für verschiedene Gruppen in der Gesellschaft. Ich glaube, was wir feststellen können, ist, gerade durch die fortschreitende Globalisierung haben wir es mit einer anderen Tektonik in unserer Gesellschaft zu tun. Also wir erleben ja, wenn man so will, seit Jahrzehnten eine Vergesellschaftung unseres Zusammenlebens, jetzt nicht im Sinne dessen, was der Paragraph im Grundgesetz meint, sondern die Interdependenzen zwischen Menschen, zwischen verschiedenen Gesellschaften auf diesem Planeten bestimmen immer stärker unser Zusammenleben. Menschen produzieren in erster Linie nicht, wie es vor einigen Jahrhunderten der Fall war, für sich selbst. Es geht weniger um Subsistenzwirtschaft, sondern sie arbeiten größeren Produktionsprozessen zu, Entfremdung von Arbeit, die letztlich damit zu tun hat. Und das ist insoweit eine Schwierigkeit, auf die wir dort treffen, weil natürlich das Überwinden dessen, was uns stört, immer schwieriger wird aufgrund der Verschachtelung von Zuständen, mit denen wir es zu tun haben. Es geht eben nicht holzschnittartig um die eine Fabrik, die dem Kapitaleigentümer entrissen werden muss, sondern daran hängen so multiple Folgeerscheinungen. Wir sehen das, wenn wir uns die Reaktion der politischen Rechten immer wieder auf solche Debatten angucken. Ihr könnt keine Steuern erhöhen oder über andere Restriktionen reden, weil dann wandern die Unternehmen ins Ausland ab und nehmen die Arbeitsplätze mit. Ist natürlich grandios unterkomplex, diese Argumentation, sorgt aber sofort aufgrund der Abhängigkeitsverhältnisse, die wir haben, für eine Angstsituation, die eintritt. Wir haben das in der Automobilindustrie bei Opel oder anderen gesehen, ne, das Union-Busting und Ähnliches immer wieder mit solchen Argumentationsketten aufgemacht wurde. Insofern finde ich die Settings von vor 100 Jahren und heute schwer miteinander vergleichbar, weil das Analysieren dessen, worauf wir treffen, gerade für Leute, die sich nicht journalistisch oder parteipolitisch jeden Tag mit diesen Fragen beschäftigen, ungleich komplizierter nochmal geworden ist und wir es, glaube ich, oft mit einem Moment von Ohnmacht oder gefühlter Ohnmacht gegenüber gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun haben. Ein Beitrag dazu, dass ich glaube, dass man für die kleinen Schritte Menschen eher gewinnen kann als für einen großen Schritt, der heute gefühlt nochmal größer ist, als er es bei einer revolutionären Situation vor 100 oder 150 Jahren gewesen wäre.
Ich glaube, welche Rolle dann die ob die SPD die geeignete Organisation dafür ist. Ich vermute mal, dass wir das heute noch an einer anderen Stelle vertiefen werden, aber ich möchte jetzt erstmal Nina mit reinholen, von mir aus gesehen links sitzend. Bei der großen Frage Reform oder Revolution, die ja titelgebend für diese Veranstaltung ist, habe ich ja schon vorweggenommen, dass du dich auf dieser anderen Seite eher positionieren wirst. Das ziehe ich aus gemeinsamen Gesprächen, aber auch vor allem auch aus deinen Artikeln, zum Beispiel in deiner Kolumne im Freitag, geht, sagen wir gelinde gesagt, doch hat einen eher kritischen Blick auf diese schrittweise Veränderung hin zum Sozialismus. Wenn du jetzt das auch gehört hast, was Kevin gesagt hat, auch gerade am Anfang, zu diesem, ja, kann man es schon sagen, sozialdemokratisch-evolutionären Weg, warum ist der aus deiner Sicht zum Scheitern verurteilt?
Der ist zum Scheitern verurteilt, weil es den Bruch ab irgendeinem Punkt einfach braucht, weil es einfach zu hart ist, immer wieder um Reformen zu kämpfen. Also du hast das Wohnungsthema ja aufgemacht und ich finde, also der Berliner Wohnungsmarkt ist einfach das beste Beispiel dafür. Also der soziale Wohnungsbau war einfach eine Reform, die nötig war und die vielen Menschen Wohnraum gegeben hat, der vorher nicht da war. Und dann kommt eine Finanzkrise 2001 und das allererste, was der Rot-Rote, damals PDS, SPD-Senat macht, ist diese Wohnungen privatisieren. Und das sind die Wohnungen, die heute zum Beispiel der Deutschen Wohnen gehören. Im Übrigen heißt die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Und das zeigt halt, wie schnell diese Reformen auch wieder zurücknehmbar sind. Also ich meine, ein anderes Beispiel ist der Kampf um den Mindestlohn. Ne? Das ist total wichtig, dass Menschen mehr als den Mindestlohn oder mindestens den Mindestlohn oder eigentlich mehr verdienen. Und das ist auch ein wichtiger Kampf so, aber wir sehen ja jetzt irgendwie zu Corona-Zeiten, ne, das ist irgendwie so mit schleudern da in die nächste Austeritätswelle und das ist wieder eine Reform, die wieder zurückgenommen wird und das sind einfach Eigentumsverhältnisse, wo es irgendwann den Bruch braucht. Wo ich, glaube ich, nicht so einen Dissens habe, ist, dass das ein schrittweiser Weg ist, also dass es nicht irgendwelche Aufstände auf der Straße gerade akut wahrscheinlich, obwohl man weiß es nicht. Ne? Man weiß nicht, wo zum Beispiel Black Lives Matter in den USA noch hingeht. Also ich wünsche Ihnen da auf jeden Fall das Beste. Aber dass es da auf jeden Fall eine Ermächtigung von Menschen geben muss. Und ich würde nicht sagen, dass die da generell dagegen sind oder es nicht wollen oder irgendwie finden, dass sie eigentlich in einer ganz gerechten Situation leben. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, Die Mieterinnen und Mieter, mit denen ich kämpfe, oder die arbeitskämpfenden Pflegekräfte oder Leute in den Tech-Industrien, so, die haben nicht das Gefühl, dass sie in einer sehr gerechten Welt leben. Die haben Angst, dass sie aus ihren Wohnungen fliegen, in einem Wohnungsmarkt, wo es keine alternativen Wohnungen mehr gibt. Die wissen nicht, wie sie trotz irgendwie harter Arbeit und zwei Jobs am Ende des Monats irgendwie ihre Miete bezahlen sollen, geschweige denn ihren Kindern vielleicht noch was für die Schule. So. Die haben einfach Jahrzehnte der völligen Entmachtung hinter sich. Die sind völlig resigniert und es geht erstmal darum, überhaupt Menschen wieder die Möglichkeit zu geben, zu sagen, es ist Kampf möglich und es ist Kampf gegen diese Giganten möglich. So. Und natürlich braucht es irgendwann den Bruch.
Dieser Bruch oder umschrieben als revolutionärer Bruch, wenn man diesen Begriff der Revolution, der auch in den letzten Jahren, glaube ich, wieder häufiger so verwendet wird oder auch so popkulturell teilweise verwendet wird, wenn wir den aufs Politische zurückbinden, hat der, würde ich sagen, schon noch so etwas, so was Verstaubtes oder so? Oder man denkt irgendwie an sowas wie, ja, Oktoberrevolution 1917, das lässt sich ja so nicht irgendwie vielleicht komplett übertragen. Was würde denn für dich das bedeuten, jetzt so revolutionäre Politik im 21. Jahrhundert?
Ja, also ich finde, wenn wir zum Beispiel über Deutsche Wohnen und Co. enteignen, und ich spreche da immer nur für mich und nicht für die Kampagne, das ist für mich ja auch, das ist schon nicht revolutionäre Politik, sondern das ist Reformismus von unten, würde ich jetzt mal sagen, im Gegensatz zu Reformismus von oben, also wenn wir da schon mal bei der Gemengelage dazwischen sind. Aber der Bruch ist ja trotzdem, oder der Blickwinkel, würde ich sagen, ist trotzdem ein revolutionärer, nämlich den Menschen eine Stimme zu geben und dass sie selber sprechen. Also ich würde zum Beispiel sagen, man sollte die mitnehmen, man sollte ihnen Tools an die Hand geben, dass sie selber kämpfen können für ihre eigenen Rechte, weil das ist das, was wir mit dem auch machen. Und die Perspektive ist zum Beispiel auch, dass sie die Profitlogik dieser Unternehmen verstehen. Also Deutsche Wohnen kann zum Beispiel, muss ihren Profit an der Börse erwirtschaften, gerade in den DAX aufgestiegen, anstelle von einem Unternehmen wie Lufthansa. Also an einem Zeitpunkt, wo Corona Menschen ihre Miete nicht mehr bezahlen können, steigen die in den DAX auf. So. Und die Menschen verstehen auf einmal, die müssen, egal was sie erkämpfen, irgendwie, egal was da zurückgenommen wird, Betriebskosten, Modernisierung oder so, die müssen ihren Profit erwirtschaften über die Mieten. Und verstehen auf einmal, was Eigentumslogiken in einer kapitalistischen Gesellschaft sind. Nämlich die da oben profitieren, egal wie, auf meine Kosten. Und ich habe Angst. Und ich habe Angst, meine Wohnung zu verlieren. Und das finde ich schon eine sehr revolutionäre Perspektive, auch wenn viele Mieterinnen und Mieter das so nicht sehen würden. Und ich finde, also für mich hat Revolution überhaupt nichts Verstaubtes, weil es ist die Frage, wie die vielen die Macht ergreifen, so. Und es gibt da immer Bilder und so, und manche haben da auch ein negatives Bild von, so. Aber ich habe ehrlich gesagt ein sehr positives Bild davon, wenn viele bestimmen dürfen.
Ich würde da gerne nochmal nachhaken, weil du hast jetzt zweimal auch schon angedeutet, dass du jetzt nicht komplett Reform oder so ablehnst. Da würde mich schon nochmal so das Verhältnis von Reform und Revolution interessieren. Also, wie lange kannst du sozusagen Realpolitik machen? Wann stößt du an die Grenzen? Wie diskutiert ihr das auch?
Also ich kann nur sagen, wie ich das diskutiere, aber ich finde, es gibt ja sehr reale Kämpfe im Leben der Menschen. Also ich finde zum Beispiel die Pflegestreiks hier in Berlin in der Charité und bei Vivantes sind sehr reale Kämpfe um Reformen, dass die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte besser werden. Und das ist ja keine revolutionäre Politik, so, sondern es geht darum, dass sie über sich selber bestimmen können. Aber die Perspektive da drin ist ja eigentlich das, was irgendwie so das revolutionäre Potenzial ist. Ich will jetzt nicht sagen, die Pflegestreiks haben revolutionäre Potenzial, aber dass Menschen verstehen, dass sie selber sprechen wollen, dass nicht jemand für sie spricht, dass nicht eine Gewerkschaft für sie spricht, dass sie am besten selber wissen, wie ihre Arbeitsbedingungen sind und dass sie das auch machen und durchsetzen und Siege erringen. Also das ist das eigentlich Spannende daran. Und an welchem Punkt das kippt, das ist so, das finde ich immer so fiktiv, weil also wer hätte vor 3 Wochen gedacht, dass wir tagelange Aufstände in den USA nach Corona, nachdem da so viele Menschen gestorben sind, haben, dass Chile vor Corona, also ich glaube, kippen kann das jederzeit, dass Menschen auf die Straße gehen und sagen, uns reicht's. Die Frage ist, ob sie eben vorher schon vorbereitet sind, auch zu wissen, was sie da eigentlich tun.
Und jetzt nochmal spezieller bezogen auch auf auf deinen Gegenpart sozusagen in dieser Runde, auf Kevin. Und in dem Fall steht er ja auch für die SPD. Hegst du da irgendwie eine Hoffnung oder so, dass linke Kräfte in der SPD diese Partei auch nochmal in eine andere Richtung bewegen könnten und vielleicht sowas wie einen Reformismus von unten, wie du ihn beschrieben hast, unterstützen könnten?
Ja, ich höre immer von linken Kräften in der SPD. Das ist in der Politik mit Menschen, habe ich jetzt noch nie wirklich jemanden getroffen. Also ich freue mich natürlich, wenn das Wort Vergesellschaftung und so auch in der Presse auftaucht und wenn der Diskurs breiter wird oder so. Aber das ist zum Beispiel in den Mieterinnenkämpfen, die SPD schon eine harte Nuss für uns zu knacken. Ne? Weil das ist halt, sie sitzen in der Regierung und ich habe bis jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass sie da irgendwie auftauchen und helfen oder irgendwie sowas. Und wenn ich Interviews mache, also ich habe gerade ein Interview gemacht mit einer Verkäuferin und Kassiererin, wie zu ihren Arbeitsbedingungen während Corona. Die hat halt alle Parteien angeschrieben und hat von der SPD nie was zurückgehört. Und das sind die Stimmen, die ich treffe. Und also ich meine, mal von der Bundespolitik ganz zu schweigen, wo sich dann irgendwie Saskia Esken als erstes gleich wieder irgendwie so die Gewaltfrage stellt und sich dann irgendwie von bestimmten Aufständen distanziert. Also ich glaube, die soll ja auch zu Linken gehören, habe ich gehört. Genau, deswegen, nee, erwarte ich mir nichts.
Kevin, traurig?
Sorry.
Nee, traurig wäre ich, wenn ich eine andere Antwort überrascht habe. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht die Aufgabe der Diskussion heute, dass wir uns gegenseitig überzeugen oder hier einen Rollentausch am Ende der Veranstaltung machen. Aber logischerweise bewerte ich es ein bisschen optimistischer, sonst würde ich da auch nicht so viel meiner Lebenszeit reinstecken. Das wäre ja ziemlicher Irrsinn, das dann zu machen. Ich will jetzt nicht in so ein Gejammer verfallen. Ne? Jeder sucht sich seinen Ort, wo er politisch kämpft, irgendwie alleine aus und muss auch mit den Konsequenzen leben, auch für die Rolle angegriffen zu werden. Manche kriegen vorgeworfen, sie machen es sich zu bequem und kommentieren von der Seitenlinie. Andere kriegen vorgeworfen, dass sie Kompromisse eingehen, die vielleicht auch über ein Maß hinausgehen, was tragbar ist. Alles fair. Ich glaube nur, wir müssen schon innerhalb der politischen Linken ein bisschen aufpassen, auch Signale als solche zu erkennen. Ein Signal ist noch keine politische Tat. Das ist aber in so einem Hyperkommunikationszeitalter, in dem wir leben, ist es eine ganz wichtige Sache. Nehmen wir das mit Saskia Esken im Moment. Jetzt können wir natürlich die Sätze sezieren und uns rausnehmen, dass dann noch die Distanzierung von der Gewalt mit drin war. Und dann müssten wir eigentlich darüber reden, was Gewalt ist und ob Gewalt nur der Gummiknüppel ist oder ob es nicht irgendwie auch strukturelle Gewalt und so weiter gibt. Aber die Tatsache, dass sich da die Vorsitzende einer Regierungspartei in Deutschland hingestellt hat und Ansagen, die mit Abstand gar nicht so übel waren, wie ihr das unterstellt wird, in Richtung von Sicherheitsbehörden geben, wo man ganz genau nach allen gängigen Debatten der letzten Jahre weiß, dafür wird man ordentlich verdroschen in der Öffentlichkeit, finde ich erstmal einen bemerkenswerten Vorgang und wichtig, gerade in Zeiten, wo wir unter dem Label Black Lives Matter auf die Straße gehen und demonstrieren, weil dann nämlich deutlich wird, wir adressieren nicht nur einen abstrakten Rassismus, der da irgendwo in der Gesellschaft ist, schuld sind immer die anderen, rassistisch ist alles, nur nicht ich selber oder die Struktur, in der ich arbeite, sondern wo mal konkret Ross und Reiter benannt werden und gesagt wird, natürlich, sprecht mit POCs irgendwie in eurer Umgebung und ihr werdet rausfinden, die werden alle 10-mal so viel nach ihrem Ausweis im Alltag gefragt wie andere. Und jetzt lasst uns darüber reden, was wir damit machen. Das ist, finde ich, der Anfang einer wenigstens reformistischen Veränderung von politischen Verhältnissen, dass das mal ausgesprochen wird und Menschen mit dieser Realität konfrontiert werden. So, ansonsten, ich glaube, was wir uns klar machen müssen, also ich habe ja eben schon gesagt, dieser Aspekt der Vergesellschaftung unseres Zusammenlebens, der Unterschied vielleicht auch zu früheren Zeiten, du hattest nochmal Oktoberrevolution und Ähnliches angesprochen, ich glaube, damit haben wir alle zu strugglen in der politischen Linken, dass wir mit Begrifflichkeiten arbeiten, die viele Menschen vor allem aus dem Geschichtsbuch kennen und wo dann immer gleich so ein Kinofilm abläuft. Das ist bei Sozialismus der Fall, wo dann der Pavlovsche Reflex mit der DDR kommt, wo man immer viel Zeit drauf verwenden muss. Bei Revolution sehen die Leute brennende Barrikaden irgendwie vor Augen. Das ist eine Schwierigkeit. Trotzdem bin ich nicht dafür, andere Begrifflichkeiten zu verwenden und sich selbst zu verleugnen. Der entscheidende Unterschied ist, glaube ich, wir haben eine viel stärkere Fraktionierung von gesellschaftlichen Interessen. Durch die Entwicklung, die unsere Gesellschaft gemacht hat, Globalisierung, Digitalisierung, Veränderung auf dem Arbeitsmarkt. Wenn man früher zu Arbeitskämpfen der werktätigen Massen, wie das dann so schön hieß, aufgerufen hat, dann standen da oder waren zumindest gemeint Millionen von Menschen. Heute erleben wir und wir in der SPD noch mal ganz besonders, jetzt gerade beim Thema Abwrackprämie oder so, seit 3 Tagen Artikel am laufenden Band, die SPD und die Industriegewerkschaften hätten sich auseinander dividiert. Das heißt, hier wird mit uns ein Katz-und-Maus-Spiel natürlich auch versucht zu machen. Für eine ganz große Mehrheit von Menschen ist diese Entscheidung gut, die da getroffen wurde, nicht weiter in alte Verbrennermotoren zu investieren. Und jetzt wird versucht, uns in einen politischen Konflikt mit einer total relevanten, aber eben nicht eine gesellschaftliche Mehrheit ausmachenden Gruppe hineinzubegeben. Und die Wahrheit ist, wenn wir in die Vogelperspektive gehen, unsere Gesellschaft ist voll von diesen Partikularen Konflikten. Und viele Gruppen, für die wir Rechte erkämpfen konnten, hätten das wahrscheinlich nie über eine Revolution im eigentlichen Sinne machen können, weil sie nie die kritische Masse dafür aufgebracht hätten. Also das, was die LGBTIQ-Bewegung oder andere geschaffen hat, und das ist bei Weitem noch keine vollständige Gleichstellung, um nicht missverstanden zu werden, aber das hätten die eben nicht über brennende Barrikaden oder einen Hungerstreik am Ende hinbekommen, sondern es war nur möglich, über eine Solidarisierung mit anderen Gruppen und deren Interessen und eine wechselseitige Stärkung und Ermächtigung. Und das ist nach meinem Verständnis eher ein reformistischer Prozess, der dahinter steht, in einer gegenseitigen Abhängigkeit, die da auch besteht.
Also weil du gerade auch von Saskia Esken gesprochen hast und auch diesen Begriff der Solidarität am Schluss gebracht hast, für ihre, also man könnte es ja auch interpretieren als Solidarisierung praktisch mit den Kämpfen von Black Lives Matter, also ihre Aussage, dass es ein strukturell rassistisches Problem bei der Polizei gibt. Aber gerade da hat sich ja gezeigt, auch die Kritik, die aus ihrer eigenen Partei kam und auch relativ wenig Solidarisierungen aus der eigenen Partei mit dieser Aussage, dass sie doch mit so einer Position beispielsweise doch recht alleine steht. Damit zusammenhängt auch die Frage, die wir auch schon mal diskutiert haben an einer anderen Stelle. Glaubst du, dass so eine Position, wie sie vielleicht dann Saskia Esken vertritt oder Walter Borjans oder wie du sie auch vertrittst, dass das überhaupt innerhalb dieser ja, real existierenden SPD gerade mehrheitsfähig ist?
Weil diese real existierende SPD hat zumindest diese beiden Vorsitzenden mit Mehrheit, und zwar nicht eines Parteitages, sondern der Mitglieder, im letzten Jahr gewählt. Und das Spannende an diesen Diskussionen ist, ja, wir müssen ja ein bisschen da in die Strukturen reingehen, um zu sehen, wo wird auch versucht, politischer und gesellschaftlicher Fortschritt zu verhindern. Diejenigen, die Saskia Esken gerade heute auch wieder angegriffen haben, auch aus der eigenen Partei, Innenminister verschiedener Bundesländer, entweder haben Sie das Interview von ihr nicht gelesen oder Sie haben es gelesen und argumentieren auf einem ganz anderen Level. Ich würde Ihnen fast Zweiteres unterstellen. Ich glaube, dass dort eine Art von vorauseilendem Gehorsam zu beobachten ist, nämlich zu glauben, man kann diese Debatte gesellschaftlich nicht gewinnen. Sie ist total vermint, das ist mehr ein parteistrategischer Aspekt. Und man sollte gerade in Zeiten, wo wir auch über natürlich rechte Tendenzen auch in Sicherheitsbehörden reden, uns ist allen nicht entgangen, wie es die Verstrickung beim NSU war und in anderen Bereichen, man will bloß nicht die Sicherheitsbehörden auch noch in diese Richtung treiben, indem man ihnen den Eindruck vermittelt, die staatstragenden Parteien und großen gesellschaftlichen Organisationen stünden nicht hinter ihnen. Wenn man sich aber anguckt, was sie gesagt hat, hat sie eigentlich eine Forderung auch in dem Interview gestellt, nämlich unabhängige Beschwerdestellen, also die Möglichkeit, nicht beim letztlich dem Kollegen oder der Kollegin, der Person, von der ich mich ungerecht behandelt fühle, mein Anliegen vortragen zu müssen, sondern bei einer neutralen Instanz. Das ist lustigerweise etwas, was zum Teil die Innenminister, die sie heute in der Luft zerrissen haben, genau in ihren Bundesländern durchgesetzt haben. Die haben nämlich bei der Polizei in Niedersachsen beispielsweise unabhängige Beschwerdestellen eingeführt, war eine wichtige Forderung immer. Und trotzdem sehen sie anscheinend die Notwendigkeit, sich zu distanzieren, auch für politische Verhältnisse sehr harsch heute zu distanzieren. Und das verschafft mir den Eindruck, wir reden auf zwei Ebenen. Einmal die realpolitische Ebene des Tuns, was man macht. Und dann auf der zweiten Ebene die Vermutung, was die gesellschaftliche Erwartung an mich ist, wie ich mich äußern und verhalten soll. Und das ist natürlich eine sehr dramatische Feststellung, weil diese betreffenden Personen letztlich signalisieren, sie glauben gar nicht daran, selber über ihr Wort und ihre Tat und ihre Argumentation die Kraft zu besitzen, gesellschaftliche Mehrheitsverhältnisse, die sie sicherlich richtig analysieren in diesem Punkt, zu verändern. Durch eine kluge Argumentation, durch Beispiele, durch Gespräche mit Betroffenen, die man in die Öffentlichkeit bringt. Das wäre ja eigentlich ein durch und durch politischer Ansatz zu sagen, ich erkläre euch den Sachverhalt und versuche euch deutlich zu machen, warum ich das tue und für richtig halte. Stattdessen wird der Status quo als gesetzt betrachtet und wenn man was tut, dann tut man es im Hintergrund in der Hoffnung, dass es keiner mitbekommt. Das ist nur halber gesellschaftlicher Fortschritt, weil er völlig unterschätzt, dass wir Veränderungen öffentlich aushandeln müssen, weil sie sonst keinen Rückhalt und auch keine Nachhaltigkeit haben werden.
Ich würde dir nochmal eine Frage stellen, Nina, und zwar zu dem Verhältnis der Bewegung, also jetzt in dem Fall ganz konkret der Mieterinnenbewegung, zu Parteien insgesamt. Also jetzt nicht so sehr die SPD oder die linke SPD, bei der du ja nicht so große Hoffnung hegst, dass diese sich dann durchsetzen kann oder linke Teile sich durchsetzen können. Nun gibt es ja noch eine weitere, doch in großen Teilen doch auch sozialdemokratische Partei, nämlich die Linkspartei. Es gibt hier in Berlin den rot-rot-grünen Senat. Macht es für dich eigentlich oder ja für dich auch als Aktivistin einen Unterschied, ob du in der Stadt Mieterkämpfe machst, wo es einen rot-rot-grünen Senat gibt, oder wäre es eigentlich eine ähnliche Situation, wenn jetzt hier Schwarz-Gelb regieren würde?
Ja, natürlich macht es einen Unterschied. Also ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen, dass wenn jetzt wir eine schwarz-gelbe Stadtregierung hätten, dann sähe unsere Kampagne anders aus. Mhm. Und dann wären die Eskalationsstufen und Druckstufen auch andere. Allerdings muss man dann auch nicht übertreiben. Also wir haben es hier nicht mit einer linken Regierung zu tun. Also ich treffe da ganz oft irgendwie, wenn ich mit Aktivistinnen aus anderen europäischen Ländern, die haben das Gefühl, wir haben hier so eine Art Basisdemokratie. Die hören immer von den ganzen guten Projekten. Also ich persönlich kämpfe jetzt seit 3,5 Jahren gegen die Deutsche Wohnen und das ist ein harter Kampf. Vor einem Jahr haben wir ich glaube, fast 80.000 Unterschriften abgegeben, um unseren Volksentscheid einzuleiten. Ich glaube, nötig sind 20.000. Wir warten seit einem Jahr darauf, dass vor allen Dingen SPD-Politiker in die Puschen kommen. Es wird sehr wenig kommuniziert. Das ist irgendwie, wenn man sich da fragt, warum gehen Menschen nicht auf die Straße? Also da haben wahnsinnig viele Menschen demonstriert, unterschrieben, haben sich irgendwohin auf den Weg gemacht und jetzt hängen die Unterschriften da. Das ist, also ich kann mir keine frustrierendere Demokratieerfahrung vorstellen. Also so, und das ist der rot-rot-grüne Senat. Und ich meine, wir haben es hier auch mit einem Senat zu tun, der unglaublich brutal bei Demonstrationen vorgeht. Es gibt jeden Tag Zwangsräumungen. Das ist auch der rot-rot-grüne Senat. Also es macht schon einen Unterschied, weil der Resonanzraum des politischen Protests ein anderer ist. Aber nur in dem Sinn, in dem man Druck auf diese Parteien ausübt. Und ich glaube, also von meiner Erfahrung ist die SPD immer die entfernteste Partei. Dann gibt es für die Grünen immer noch einzelne Politikerinnen und Politiker. Und also wie gesagt, ich spreche da nur für mich. Und auch die Linkspartei steht im Zweifelsfalle auf der anderen Seite, nämlich im Parlament. Und auch auf die müssen wir Druck ausüben und sagen, ihr müsst es durchsetzen. Wo bleiben die Reformen? So, jetzt sage ich es auch mal. Ne? So, aber das ist, also es macht einen Unterschied, aber es bedeutet nicht, dass die Situation für Menschen deswegen hier zwangsläufig rosig wären oder auch für Aktivisten.
Ja, rosig nicht, aber besser. Also, weil jetzt könnt ihr ja ganz konkrete Forderungen an diese drei Parteien stellen. Forderungen, die vielleicht bei einer anderen Regierung total versickern würden. Da hättet ihr eventuell noch das Problem, dass ihr dann auf einmal auf einer Seite stehen würdet mit der Opposition, also Rot-Rot-Grün, da vielleicht auch Probleme der Abgrenzung oder sowas existieren würden. Also würdest du sagen, dass es zwar jetzt nicht rosig ist, aber ich will es ja auch nicht in den Mund legen natürlich, aber dass die Situation durchaus, also die Möglichkeiten für euch dadurch breiter sind oder sich mehr Möglichkeiten ergeben.
Ja, also ich habe auch in anderen Konstellationen keine Abgrenzungsprobleme gegenüber den meisten bürgerlichen Parteien oder den bürgerlichen Parteien. Das, also da kenne ich mich mit den verschiedensten Konstellationen jetzt mittlerweile aus. Aber ja, natürlich, also was ich gesagt habe, also so ein Volksentscheid ist wahrscheinlich nur bei einer rot-rot-grünen Regierung möglich, aber das, was da geleistet wird, nämlich seit 3,5 Jahren zu kämpfen und der Volksentscheid verschwindet trotzdem, da kommt ja keine linke Regierung und sagt, ey, wir enteignen jetzt oder wir vergesellschaften jetzt. Also das bleibt ja eine abstrakte Forderung im Moment einfach noch, also die steht im Grundgesetz, ne, und die könnten es ja machen. Also das ist ja, ne, stattdessen wird der Volksentscheid verschleppt. Also das ist halt, ja, also es ermöglicht, also der Handlungsspielraum vergrößert sich, aber die Bedingungen sind trotzdem sehr schwierig.
Ich guck mal zu meinem freundlichen Assistenten. Gibt es schon einige Diskussionsfragen? Es gibt drei Fragen. Die erste ist, hat sich durch Corona die Bedingungen auch für Vergesellschaftung verändert, verbessert vielleicht? Die zweite Frage, zusammengebracht werden können, ist da in dem Fall auch Vergesellschaftung von entsprechenden Konzernen notwendig, die den Klimawandel befördern? Und die dritte Frage auch an die SPD, aber ich glaube, die kann man auch weiten. Ist es so, dass die SPD nur noch aus Beamtenkindern besteht und nur von Beamtenkindern gewählt wird? Das kann man aber, glaube ich, auch noch mal erweitern auf die Frage auch nach linker Bewegung. Wurde ja zumindest in den letzten Jahren auch häufiger diskutiert, dass es auch ein sehr beschränktes Milieu ist, das sich für linken Aktivismus interessiert und beziehungsweise dort einbringt. Ihr habt jetzt diese drei Fragen auch noch mal gehört. Wer möchte anfangen?
Ich kann gern. Ob die Vergesellschaftung besser möglich ist, ne? Oder so einen Schub bekommt. Ehrlich gesagt, das wäre total schön. Ich habe im Moment die Befürchtung, wir stehen vor dem Gegenteil. Ich hatte das Gefühl, vor Corona gibt es so eine Stimmung, dass auf einmal das Ende des Neoliberalismus vorstellbar war. Also dass sowas wie, es gehen 40.000 Menschen auf die Straße und fordern Vergesellschaftung. Es gibt wahnsinnig viele politische Kämpfe, die irgendwie total positiv sind. Die Amazon kämpfen und streiken und so. In Chile stehen die Menschen wieder auf der Straße und singen. Also es gab so verschiedene Sachen, wo ich gedacht habe, so auf einmal, das ist, glaube ich, das erste Mal seit sehr, sehr grauen, dunklen Jahren, ist es so bei vielen Leuten vorstellbar, dass es irgendwas anderes gibt, dass es irgendeinen Aufbruch gibt. Und jetzt haben wir Corona und ich glaube, bei dem, was die politischen Debatten gerade bringen, ich habe eben gerade schon das Beispiel gebracht, dass zum Beispiel auf einmal wird diskutiert, der Mindestlohn muss weg, es werden 12-Stunden-Schichten irgendwie auf einmal legalisiert oder so. Also die Kassen sind wahrscheinlich sehr schnell leer, befürchte ich wirklich, wir stehen vor einer nächsten Austeritätswelle und die Kämpfe werden noch härter. Also wir wissen noch nicht, was mit den Menschen passiert, die jetzt ihre Miete nicht bezahlen können. Wir wissen noch nicht, nutzt die Wirtschaft die Corona dafür, um quasi jetzt nochmal schlechtere Arbeitsbedingungen durchzudrücken, um zu sagen, so, damit wir hier bleiben und auch in Deutschland bleiben und Steuern bezahlen und so, stellen wir die und die Bedingungen. Und also ich bin im Moment nicht mehr so optimistisch, wie ich vor Corona war, muss ich sagen. Aber ich hoffe, dass ich wieder mal nicht recht behalte. Mhm. So.
Bleiben wir vielleicht bei dieser Frage. Wir können die ja dann so abarbeiten, damit wir ein bisschen mehr gemeinsam ins Gespräch kommen.
Also ich glaube, viele Warnungen, die du gerade aufgezählt hast, sind immer im Kapitalismus berechtigt, weil uns das einfach, das ist ja die Lehre aus den letzten Jahrzehnten, dass wenn man nicht aufpasst, jeder soziale Fortschritt immer in Frage steht und sei er noch so klein, auch wieder rückabgewickelt wird. Trotzdem würde ich für die unmittelbare Jetzt-Situation, das, was in den letzten 2 Monaten passiert ist, eine sehr andere Analyse treffen. Bitte nicht missverstehen, wir sind weder kurz vorm Sozialismus noch mittendrin, aber unter den gegebenen Verhältnissen, die wir haben, auch im globalen Vergleich betrachtet, haben wir jetzt, das ist zumindest Keynesianismus, was im Moment gerade passiert, und das war auch nicht State of the Art in den letzten 30 Jahren, muss man klar sagen, also antizyklisches Handeln des Staates, gegen Krisen aninvestieren, anstatt in die Krise reinzusparen. So, allein die Maßnahmen, die bisher ergriffen wurden, da können wir jetzt im Detail darüber reden, welche davon sinnvoll ist und welche nicht, aber die ganzen Investitionen und so weiter, die Programme, die jetzt aufgefahren werden, sind in Summe, machen die etwa 60% des Bruttoinlandsprodukts der Bundesrepublik Deutschland aus. Es gibt kein Land weltweit, keine Gesellschaft, in der im Moment auf Corona mit solchen Größenordnungen reagiert wird. Und jetzt können wir beide oder alle drei so eine Liste und wahrscheinlich noch 5-mal so lang mit Dingen aufzählen, die noch fehlen, die da nicht drin sind, Dinge, die unterbelichtet sind, dass Menschen, die Transferleistungen beziehen, im Moment noch voll hinten dran hängen und viele Solo-Selbstständige und so weiter. Aber das, was da mit drin ist, also zum Beispiel eben Ansätze eines transformativen Umbaus in der Industriegesellschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit, dass eben nicht Fehlanreize im Sinne von Kaufprämien für Autos mit Verbrennermotoren gesetzt worden sind, dass es Prämien, wenn auch vielleicht zu klein, an Familien gibt, die nicht, wie uns vorgeworfen wurde, nach dem Gießkannenprinzip ausgegeben wurden, sondern dadurch, dass sie auch dem Einkommenssteuersatz unterliegen, vollständig bei den Geringverdienern ankommen und nur zu kleineren Teilen bei Besserverdienern. Das sind Elemente, also Strukturelemente von Politik, die haben wir seit Jahren nicht mehr gesehen, dass überhaupt so gehandelt wurde, dass eine Konsumsteuer, ob es funktionieren wird, werden wir sehen, runtergesetzt wird im Moment und eben nicht den Rufen gefolgt wird. Also du hast ja recht, wenn du sagst, es wurde geredet über Senkung Mindestlohn, es wurde auch geredet über Senkung von Unternehmenssteuern und Spitzensteuersatz, aber zur Wahrheit gehört halt auch, es ist nicht passiert. Und das finde ich ziemlich neu, weil wenn in den letzten Jahren im Rahmen einer Krise danach gerufen wurde, ist das immer gekommen. Die Automobilindustrie hat immer bekommen, was sie sich gewünscht hat. Die Unternehmen konnten mit der Drohung abzuwandern immer Benefits für sich am Ende raushandeln. Die Regierung Schröder damals, müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen, hat eine große Steuerreform gemacht, bei der vor allem in absoluten Zahlen Besserverdiener profitiert haben. Und jetzt kehrt sich für den Moment zumindest dieses Prinzip gerade um. Ich kann darin nicht per se erstmal was Schlechtes erkennen, sondern finde schon, dass dieser Zeitgeist im Moment gerade einer ist. Der ist bestimmt nicht ideologisch getrieben. Die Leute könnten jetzt keinen Aufsatz darüber schreiben, warum das richtig ist, was gerade passiert. Aber hey, die große Mehrheit stimmt gerade einer Politik zu, die deutlich etatistischer und auch eher linker ist, als das die letzten Jahre passiert ist. Nach meinen Maßstäben alles noch weit, weit davon weg, in Freudenschreie auszubrechen. Aber ich finde schon, das ist ein Momentum, auf das man aufsatteln kann. Und wenn wir vielleicht noch den Punkt dazu, wenn wir uns im Gesundheitswesen das genau angucken, natürlich 500 Euro Prämie für Pflegerinnen und Pfleger oder 1.000 oder auch von mir aus 1.500, ist überhaupt keine Lösung des Problems, weil egal ob Reform oder Revolution, es an den Strukturen des Systems nichts ändert. Das wäre für mich immer der wesentliche Prüfstein. Aber dass wir zum Beispiel Diskussionen anhand von so banalen Dingen wie Atemmasken oder Schutzkitteln haben, das sind ja Chiffren an der Stelle, die stehen ja stellvertretend für was anderes, die offensichtlich nicht da waren, als sie gebraucht wurden und wo wir jetzt diskutieren, wir werden solche Vorräte künftig bereithalten müssen. Dahinter steht ja eine Logik, nämlich die Erkenntnis, eine vorsorgende Gesellschaft, die nicht erst im Worst-Case-Szenario anfängt, sich zu überlegen, oh Mist, wie gehen wir jetzt eigentlich mit den Exzessen und Verwerfungen um, sondern die sich bevorratet, auch auf die Gefahr hin, dass es gar nicht gebraucht wird, ist besser als die Gesellschaft, die wir vorher hatten. Der Gesundheitsminister, der nun wirklich ganz weit, nicht nur also von dir sehr, sehr, sehr weit und von mir sehr, sehr weit weg ist, der ist vor einem Jahr rumgelaufen und hat mit der Bertelsmann-Stiftung im Rücken gefordert, die Krankenhausbetten in Deutschland müssen abgebaut werden. Jetzt wird er durch die internationale Presse gereicht und erzählt, Deutschland kommt gut durch die Krise, weil wir Überkapazitäten an Betten haben. Das sind Aussagen, auf die können wir auch diese Leute oder den gesellschaftlichen Diskurs, darum geht es ja, festnageln später. Das ist uns jetzt allen mal ins Stammbuch geschrieben worden. Und ich finde, da sollten wir als so universelle Linke mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein rangehen an diese Debatten.
Darf ich gerne noch mal einhaken, weil ja, nein.
Das ist ein Anfang.
Also ja, es stimmt. Also ich glaube schon, dass, glaube ich, die Ökonomisierung zum Beispiel des Gesundheitswesens, also warum Krankenhäuser Profite machen müssen, warum es die Fallpauschalen gibt, im Moment den Menschen da draußen in Deutschland, also vielen, sehr, sehr schlecht erklärbar sind und da natürlich irgendwie die Akzeptanz abgenommen hat. Und da natürlich auch was, also ich kann mir schon vorstellen, dass da was passieren wird und dass da auch die Ökonomisierung ein Stück weit vielleicht sogar zurückgenommen wird. Da bin ich irgendwie auch gar nicht so negativ. Aber, und du hast es ja eben gesagt, wir haben es mit so einer zerklüfteten Arbeitswelt zu tun. Was ist denn mit diesen ganzen outgesourcten Arbeiterinnen und Arbeitern in den Krankenhäusern? Was ist mit denen, die die Rettungswagen fahren, die putzen und so? Die sind ja schon outgesourced. So, das sind die, die jetzt gerade hören, irgendwie so, ihr sollt mehr arbeiten für weniger Geld. Und die hören gerade einfach gar nichts davon. Ne? Oder was ist mit den Menschen, die jetzt in ihrer Wohnung sitzen und Angst haben, dass wenn Corona vorbei ist und die Kassen leer sind, weil das wird so sein, oder wird das ist ihre Befürchtung. Was ist dann mit meiner Miete, wenn kein Lohn zum Beispiel mehr reinkommt? Oder muss ich das alles nachzahlen? Also was ist zum Beispiel, wenn man die sehr derzeit historisch eher abstrakte Vergesellschaftungsforderung von BMW, warum nicht in der Woche, in der die Deutsche Wohnen in den DAX aussteigt, eine SPD-Linke einfach mal sagt, hey, da machen wir mit. Also das hätte man ja zum Beispiel auch machen können. Oder Mietenstopp für ganz Deutschland oder sowas. Also ich glaube, das wären Signale gewesen, wo man wirklich hätte sagen können, ja, aber sehr, sehr leise, habe ich das Gefühl. Also ich kriege sie nicht so mit. Und das wären so Forderungen gewesen, die, glaube ich, wirkliche Signale gewesen wären, anstatt jetzt irgendwie in den Bereichen, wo so der Spotlight drauf ist, irgendwie so Geld auszugeben oder ein paar Umkehrungen zu machen. Ich glaube, es geht ja ums große Ganze. Und da bleiben schon ganz schön viele Leute zurück, ist meine Angst. Und dass die Spaltung danach noch größer sein wird.
Die soziale Spaltung in der Gesellschaft.
Die soziale Spaltung in Arm und Reich, die wir ja, genau, ja, vermehrt erleben.
Ich möchte nochmal an die beiden anderen Fragen mit erinnern, damit wir auch die Fragen aus dem Publikum tatsächlich mit einbringen. Corona haben wir jetzt ja doch ausführlich diskutiert. Die nächste Frage bezog sich auf den Klimawandel, also ein Thema, das auch in dieser Reihe ja natürlicherweise schon eine größere Rolle gespielt hat, als wir Fridays for Future zu Gast hatten. Ein Thema, was ja überhaupt vor dieser ganzen Corona-Pandemie, also so das bestimmende Thema war, so ein Jahr lang. Es geht ja auch hier bei dieser Veranstaltungsreihe darum, die Bündnisse auszuloten und auch zu fragen, wo gibt es vielleicht Überschneidungen zwischen den verschiedenen Kämpfen, beziehungsweise wo gibt es auch so einen gemeinsamen Bezugspunkt. Wie siehst du die Entwicklung dieser Klimadebatte seit dieser Corona-Krise und wie kann sie auch vielleicht mit deinem Themenfeld oder mit diesen Themenfeldern Arbeit, Wohnen zusammengebracht, ja, werden?
Das Problem ist ja so ein bisschen aktuell festzustellen, wie brisant sind die Themen noch, weil die Menschen einfach auch sehr lange nicht auf der Straße waren. Ne? Aber ich fand zum Beispiel, also was ja sehr präsent war, trotz der Corona-Krise, waren die Pflegestreiks in Berlin, die sich über Videocalls organisiert haben, Unterschriften gesammelt haben und gesagt haben, wir wollen selber mit der Politik über unsere Arbeitsbedingungen sprechen. Und an dem Tag, wo sie hier in Berlin mit der Gesundheitssenatorin sprechen, sind auch die Umweltaktivistinnen da und unterstützen. Also ich habe das Gefühl, dass diese Kämpfe sich schon sehr wohl immer deutlicher verbinden. Und ich hatte schon das Gefühl, dass die Stimmen schon sehr laut sind, die fordern, dass wenn man jetzt Unternehmen eventuell rettet, dann quasi auch sehr deutlich Klimaforderungen stellt. Und ich habe das durch die Bewegung durcherlebt.
Und die Frage ging ja auch an dich speziell, Vergesellschaftung von Unternehmen, die nicht gerade förderlich sind, um den Klimawandel aufzuhalten. Mhm. Also du hast einen sehr positiven oder optimistischen Blick auch gerade gezeichnet. Siehst du da auch mehr Spielräume, jetzt speziell auch als Teil dieser Regierung?
Ich habe den Eindruck, dafür reicht die Stimmung noch nicht im Moment. Oder zumindest diejenigen, die tatsächlich im Moment an diesen Stellschrauben drehen, die kommen zu der Einschätzung, dass es dafür nicht reicht. Wir haben es ja beim Umgang mit der Lufthansa beispielsweise gesehen. Da hätte man deutlich mehr an Mitbestimmung rausholen können. Also der Staat wird für sein Rettungsprogramm für die Lufthansa jetzt eine Beteiligung kriegen, die in 2 Aufsichtsratsmandaten besteht. Das ist noch nicht mal eine Sperrminorität, die da am Ende bei rauskommt. Trotzdem gibt es Zugeständnisse seitens des Unternehmens. Ich finde aber, die stehen eigentlich in keinem Verhältnis zu den Milliardenbeträgen, die jetzt reingegeben werden. Da gab es in Frankreich schon etwas mutigere Ansätze. Dort ist die Air France gerettet worden mit der klaren Ansage, es wird zukünftig keine Inlandsflüge mehr geben auf Strecken, wo man mit dem Bahnverkehr in unter 3 Stunden hinkommen kann. So ähnlich hätte man das hier durchaus auch diskutieren können. Aber gut, vielleicht folgt das noch. In anderen Bereichen sehen wir es, finde ich, aber durchaus. Also in manchen Landesregierungen, in Thüringen beispielsweise, ist ja auch nicht durch Zufall dann Rot-Rot-Grün, wird im Moment darüber diskutiert, inwiefern man staatliche Kreditprogramme für Unternehmen, also da, wo es wirklich um Kredite, nicht um Direktzuschüsse geht, um geliehenes Geld, inwiefern man Unternehmen vielleicht auch damit ködern kann, das ist dann ein eher taktisches Vorgehen, nämlich zu sagen, wenn ihr euch über den üblichen bestehenden Rahmen hinaus verpflichtet, ökologische oder auch soziale Anliegen, also zum Beispiel in Tarifbindungen zurückzukehren oder einen Kündigungsschutz durchzusetzen, auf Leiharbeit zu verzichten, wenn ihr euch darauf verzichtet, kriegen wir das vielleicht politisch hin, diese Programme so zu gestalten, dass ein Teil dieser Kredite dann nicht mehr zurückgezahlt werden muss. Das kann man als zu soft bewerten, ist aber deutlich mehr, als es bisher in dem Bereich gegeben hat und wird sicherlich gerade in einer ökonomischen Notsituation, in der viele Unternehmen sind, fast schon der einzige Ausweg sein, tatsächlich weiter unternehmerisch erfolgreich sein zu können. Auch wieder das Problem, ändert die Strukturen im engeren Sinne nicht, nutzt aber die geringen Spielräume, die wir im Moment haben. Ich würde mir mehr wünschen. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr darüber diskutiert, auch in der SPD, die Stromnetze in Deutschland in öffentliche Hand zu überführen, weil ich das sowieso nie verstanden habe, warum klassische Monopole überhaupt an Private gegeben werden. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Die Serviceleistung wird nicht besser dadurch und wir verpflichten uns zu exorbitanten Gewinnzusicherungen, die da auch mitunter dabei sind. Aber ich glaube, dafür braucht es wirklich sehr andere politische Mehrheiten. Das übersteigt auch das, was man an Kompromissen im Rahmen einer großen Koalition selbst in so besonderen Zeiten im Moment durchbringen kann, ist mein Eindruck.
Ich habe eine Meldung hier gesehen.
Ja, genau. Ich würde dazu gerne noch was sagen, weil du sagst, die Mehrheiten sind nicht da. Und du hast ja vorhin die Revolutionsfrage gestellt und Oktoberrevolution und vergangene Zeiten. Und du hast gesagt, es gehen nicht genug Leute auf die Straße oder so. Also ich würde jetzt einfach mal die gewagte These ausstellen, wenn man tatsächlich diese jungen Leute, die für die Klimaziele auf die Straße gehen, als seine Wählerinnen und Wähler sehen würde oder als die Leute, die man da vertreten möchte, dann würde man einfach andere Politik machen. Ich glaube, wir haben mittlerweile mit Kräfteverhältnissen zu tun, die, wenn früher so viele Leute so renitent auf die Straße gegangen wären, wäre die Politik sehr beeindruckt gewesen. Heute haben wir einfach Kräfteverhältnisse so, das sind einfach teilweise unsichtbare Finanzunternehmen, Politikerinnen und Politiker, die früher vielleicht in linken Parteien gewesen wären, sitzen selber in Aufsichtsräten, wir haben unsichtbare Lobbyarbeit und dann passiert einfach relativ wenig und da passiert auch eine Demokratieverdrossenheit, wenn man sagt, das sind keine Mehrheiten, die reichen noch nicht. Also das finde ich eine sehr, sehr gefährliche Aussage.
Ja, aber es gibt halt eine sehr etablierte Kultur eines kooperativen Politikansatzes in Deutschland. Ne? Also in Strukturen gegossen in Form der Sozialpartnerschaft und diese politische Kultur scheint mir bei allen Umbrüchen, die wir haben, im Wesentlichen auch weitergegeben zu werden. Das ist ja kein Zufall, dass Fridays for Future irgendwann für sich erkannt hat, zumindest die Leute, die das hauptsächlich koordinieren, dass man durchaus auch den Kontakt zu den Industriegewerkschaften suchen muss. Es ist ja auffällig, dass die im Vorfeld der Beratung zum Konjunkturpaket jetzt eine Pressekonferenz auch mit Verdi beispielsweise zusammen gemacht haben. Da waren jetzt nicht die Industriegewerkschaften dabei, aber es gibt dort wechselseitig ein großes Interesse daran, im Austausch zu sein, weil die eben genau nicht, können wir jetzt bewerten, wie wir wollen, nicht den Eindruck vermitteln wollen, wir sind ein homogener Interessenblock in dieser Gesellschaft und da drüben ist die organisierte Industriearbeiterschaft, weil die sehr gut registriert haben, dass man damit in der bundesdeutschen Öffentlichkeit, so wie sie sich heute darstellt, auch gezielt gegeneinander in Stellung gebracht wird. Die Versuche gab es immer wieder, auch beim Kohlegipfel im letzten Jahr, Fridays for Future vor dem Wirtschaftsministerium demonstriert, 50 Meter weiter die IG BCE. Und dann kamen immer so Interviewfragen, warum demonstrieren Sie denn gegen die Beschäftigten darüber? Also das ist ja schon ein Versuch von denen, dass diese Spaltungstendenzen auch abzuwehren. Und deswegen glaube ich, eine Partei, die sich klug auch im Sinne ihrer Sache positioniert, bezieht nicht einseitig Positionen in einem Konflikt, der zwischen Klima- und Beschäftigungssicherung besteht, muss aber sehr wohl, also kann auch nicht die eierlegende Wollmilchsau sein, sondern muss Leuten auch sagen, also die ewige Fortschreibung des erkämpften Status quo, beispielsweise in der Automobilindustrie, kann nicht die Vision sein, auf die wir uns richten. Und dann werden vielleicht auch ein paar Leute vor den Kopf gestoßen sein und sich abwenden. Jetzt muss man aber dazu sagen, mag alles parteitaktisch sein, die Wahrscheinlichkeit, dass bei noch so guter Klimapolitik bei der nächsten Bundestagswahl besonders viele derer, die am Freitag auf die Straße gehen, SPD wählen, ist relativ gering, haben wir uns zum Teil auch selber zuzuschreiben, ne? Aber ist dann schwierig, einer Partei zuzurufen, jetzt macht doch mal in deren Sinne und macht euch zu deren politischer Stimme, wenn man auch nach vielen Gesprächen davon ausgehen muss, es wird der Partei und damit auch ihrer politischen Durchsetzungsfähigkeit gar nicht zuträglich sein am Ende. Dann haben wir ja auch nichts gewonnen. Wir wollen ja langfristig politisch auch was verändern und nicht nur kurzfristig.
Ich möchte da einhaken, weil du das gerade gesagt hast und von diesem kooperierenden Ansatz gesprochen hast, die politische Kultur, die eher darauf abzielt, die verschiedenen Interessen miteinander ins Gespräch zu bringen, gemeinsam, also so einen Kompromiss zu schmieden. Für mich steht die SPD wie keine andere Partei für sowas wie Kompromiss und auch sozialen Kompromiss oder einen Versuch eines sozialen Kompromisses herzustellen, der dann aber in den letzten Jahrzehnten da doch relativ einseitig zugunsten einer Seite ausgegangen ist. Also die Frage, die ja auch gestellt wurde aus dem Publikum, ob die Partei sich zu einer Beamtenpartei und sowas entwickelt hat, hängt, glaube ich, genau auch damit zusammen, dass diese Analyse, wie ich sie gerade hier kurz skizziert habe, wahrscheinlich nicht nur ich habe, sondern doch auch breit auch bei ehemaligen SPD-Wählerinnen und Wählern zu finden ist. Also die Position, dass die SPD im Grunde selbst auf einer reformerischen oder reformistischen Ebene die klaren Interessen der Arbeiterinnen und Arbeiterklasse nicht mehr verfolgt oder sogar verraten hat. Wenn ich die Interviews und die Aussagen, die du bis jetzt getroffen hast, richtig deute, denke ich mal, dass du diese Analyse in Teilen teilst. Dann würde ich aber fragen, inwieweit du diesen kooperierenden Ansatz, von dem du gerade ja auch eher positiv gesprochen hast, als Teil des Problems vielleicht begreifst. Also braucht die SPD wieder eine stärkere Zuspitzung, dass sie auch wirklich Interessen einer Klasse vertritt oder einer Gruppe in dieser Gesellschaft vertritt, die über ähnliche ökonomische und soziale Positionen in dieser Gesellschaft verfügt? Oder soll die Partei weiterhin stärker auf Kompromiss setzen, der dann meistens dann aufgrund der Kräfteverhältnisse, zumindest in den letzten 20, 30 Jahren, zugunsten der Kapitalklasse ausgeht?
Ich glaube, man muss sich vor Augen führen, die Bundesrepublik, so wie sie sich seit über 7 Jahrzehnten darstellt, das kann man sich auch in der Forschung angucken, ist eine strukturell konservative Gesellschaft. Wir sehen es auch an den Regierungszeiten, egal was die Regierung jetzt mal gemacht haben im Detail. Die Zeiten, in denen konservativ regiert wurde, überragen um ein Vielfaches diejenigen, wo links regiert wurde. Es müssen sehr spezifische historische Umstände zusammenkommen in dieser Gesellschaft, so wie sie sich entwickelt hat, damit links regiert werden kann. Das ist auch in den letzten Jahren nicht wahrscheinlicher geworden. Insofern ist die Sozialdemokratie auch übrigens in den Zeiten, auf die manche heute so ein bisschen träumerisch, vielleicht auch verklärend zurückzeigen, die 70er Jahre, Willy Brandt und so weiter, auch damals eine starke Kompromisspartei gewesen, aufbauend auf dem Godesberger Programm, nämlich mit der Abkehr davon, eine Klassenpartei im historischen Sinn zu sein, sondern eben das, was man dann später als Volkspartei bezeichnet hat, sein zu wollen und auch Bündnisse einzugehen. Man hat das in den 70ern ganz stark gesehen. Also jetzt kam so ein bisschen die Polemik, ich nehme das gerne an, mit den Beamtenkindern. Damals sind die Studienräte, die heute, die pensionierten, heute sind sie pensionierten Studienräte sozusagen, die Partei sehr dominiert haben. Es ist ja ein bewusstes Bündnis gewesen, zu sagen, wir holen auch die Leute ins Boot mit rein, die nicht aus der unmittelbaren eigenen ökonomischen Notsituation heraus sich politisch links positionieren, vielleicht auch protestieren und Veränderungen einfordern, sondern die es aus Solidarität tun, aus einer Haltung, wie man heute sagen würde, heraus oder aus einem Prinzip, dem sie folgen. Die Künstlerinnen und Künstler, die sich damals solidarisiert haben, ja, Günter Grass und die anderen, die wie selbstverständlich auf SPD-Kundgebung gesprochen haben und auch aufgerufen haben zur Wahl dieser Partei, die haben das ja nicht getan, weil sie Teil der werktätigen Massen waren und darum gekämpft haben, dass sie irgendwie 5 Stunden weniger Wochenarbeitszeit haben, sondern sie haben es getan, weil das einer grundlegenden Zielvorstellung davon, was eine gute Gesellschaft ist, entsprochen hat. Und diese Form von Kompromiss, die auf einem gemeinsamen Mindset oder Wertekanon, wie auch immer man das nennen möchte, beruht, das ist ein brauchbarer Kompromiss und darauf lässt man sich auch ein, wenn man in eine Sozialdemokratie eintritt. Ich finde es völlig legitim, das anders zu definieren und spezifischer, sei es branchenspezifisch oder klassenspezifisch, sich zu organisieren. Das sind dann aber andere Aktionsformen und andere Gruppen. Der Kompromissbegriff der Sozialdemokratie in den letzten 30 Jahren ist nur so aus dem Ruder gelaufen, dass es nicht mehr um einen Kompromiss vielleicht zweier oder dreier großer Gruppen zu Ungunsten einer extrem profitierenden kleinen Gruppe gegangen ist, sondern es war der Versuch, einen Kompromiss mit allen zu machen, die eierlegende Wollmilchsau sozusagen zu beschließen. Und am Ende ist, oh Wunder, immer rausgekommen, dass es vor allem besser ausgegangen ist für diejenigen, die ihre Kapitalinteressen vorgetragen haben, die den medialen Diskurs bestimmen und das sind eben die, die ökonomisch auch stärker dastehen. Und das Ergebnis sieht man in den letzten Jahren auch in der Wählerinnenschaft der Sozialdemokratie. Die ist nämlich völlig kaugummiartig in alle Richtungen. Es ist eben nicht eine Partei, die vor allem von Beamtenkindern gewählt wird, sondern es ist leider soziodemografisch zuletzt eine Partei gewesen, die zu nahezu exakt gleichen Anteilen von allen Bevölkerungsgruppen gewählt wird. Von den Niedrigstverdienern, von den Höchstverdienern, von Männern, Frauen, mit Migrationsgeschichte, ohne. Das heißt, die SPD erkennt an ihrem eigenen WählerInnen-Zuspruch der letzten Jahre, dass sie keiner einzigen Gruppe mehr den exklusiven Eindruck vermittelt hat, für dich und deine Interessen und vielleicht auch noch für die von 2, 3 anderen Gruppen sind wir da. Und ich glaube, daraus leitet sich die Notwendigkeit ab, vielleicht im Umkehrschluss mal damit anzufangen und zu sagen, für wen machen wir denn eigentlich dezidiert keine Politik in dieser Gesellschaft? Und das ist vielleicht für Erbinnen und Erben, die nicht Omas Häuschen erben, sondern große Unternehmensanteile erben, für Leute, die mit Gemeinwohlgütern wie Wohnungen oder Pflegeheimen Kapitalmarktrenditen bedienen wollen oder so. Das mögen manche als populistisch sehen, aber ich finde, das muss auch einer Sozialdemokratie zumutbar sein, zumindest an dieser Stelle mal die Brandmauer einzuziehen und zu sagen, hier hört die Kompromissfindung dann eben auch auf. Dieses Interesse erachten wir nicht mehr als ein legitimes im Rahmen der Ordnung, wie wir sie uns vorstellen.
Willst du so?
Ja, genau, ich habe so geguckt, weil ich mir das sagen möchte. Also ich habe, glaube ich, immer ein bisschen, also ne, das, was du so sagst, die SPD, die wollte mit allen Kompromisse machen und dann sind sie immer so hin und her geschoben worden und dann sind sie halt auf der einen Seite gelandet. Das finde ich ehrlich gesagt, was ist das denn für ein Bild? Seid ihr so ein passives Ding, was so rumgeschoben wird und dann gewinnt die Kapitalseite, weil dann auf der anderen Seite nicht gezogen wird? Es gibt ja politischen Willen, ne? Also es ist sowas wie die Agenda 2010, Hartz IV, hätte man nicht einführen müssen. Das war ein politischer Wille. Das ist eine der schlimmsten Reformen im Übrigen, wenn man mal ausgeht, also negativen Reformen, die je in Deutschland eingeführt, oder in der BRD eingeführt worden sind. Die Menschen degradiert, die Menschen das Gefühl gibt, dass sie unten sind, die Menschen das Gefühl gibt, dass sie nichts wert sind und das bei jedem Gang zum Amt mit jedem Brief. Das ist eine Reform, die unter der SPD eingeführt worden sind und das muss man überhaupt erstmal wieder gut machen. Und das andere ist so, das ist so, was du sagst, dass so, wir wollen das ja und wir sagen das ja jetzt auch, oder in der SPD, Linken oder irgendwie sowas. Also ich kann ja mal aus der Perspektive zum Beispiel von den Amazon-Streikenden, die einen langen Kampf haben, der irgendwie immer noch nicht gewonnen ist, nämlich hin zu einem Tarifvertrag irgendwie, da taucht die SPD nicht auf. Das ist so das einzige Mal, glaube ich, dass ich zum Beispiel bei diesen Streiks die SPD gesehen habe, ist, dass Andrea Nahles da einen sehr unglücklichen Auftritt vom Springer-Hochhaus hatte und danach ist nie wieder was passiert. So, das ist das, wie so Streikende die SPD wahrnehmen. Und ich glaube, es genügt nicht zu sagen, wir haben diese abstrakten Forderungen und wir finden das irgendwie auch gut oder wir sind jetzt irgendwie hier. Also erstens sind das nicht die Kräfteverhältnisse, wie andere da draußen eure Partei wahrnehmen. Und eine SPD-Linke gab es ja immer wieder. Es gab immer wieder Leute, die sehr progressive oder relativ progressive Positionen haben und sich dann nicht durchgesetzt haben. Aber wenn es schon einer Partei um Reformen geht, so warum nicht mal zu den Amazon-Streikenden hingehen und sagen so, wir kämpfen das jetzt mit euch durch. So, und das wäre ja eine Reform, da wäre nichts Revolutionäres dabei. Das wäre tatsächlich eine sehr konkrete, aber da tauchen die nicht auf. Und das ist natürlich auch...
Bei Ryanair haben wir das beispielsweise ganz konkret, also wir können uns jetzt die Beispiele an den Kopf hauen. Bei Ryanair ist es so gewesen, dass eben durch einen Erlass von Hubertus Heil am Ende erstmals die Möglichkeit geschaffen wurde, einen Betriebsrat auch fürs Kabinenpersonal zu schaffen, was durch dieses furchtbare Unternehmensmodell von Ryanair bis dato nicht möglich war. Genauso ist es bei Liefern am Limit beispielsweise gewesen, wo die Lieferfahrerinnen und Fahrer organisiert sind. Also es gibt Licht und Schatten dabei.
Ich war da einfach nur in diesem Bild, wo alle im Kompromiss und dann ist man auf der einen Seite gelandet. Ne? Also die Beispiele sind halt einfach zahllos. Also ich glaube, niemand hat Olaf Scholz gezwungen, G20 zu machen. So, ich glaube, das war schon eine bewusste Entscheidung. So. Und das ist das, wie die Partei von außen wahrgenommen wird. Wenn ich auf die Straße gehe, ist die SPD die Partei, die im Zweifelsfalle die Bullen losschickt und auf mich eintrischen. Also so, das ist die SPD für mich.
Ja, ist halt, in dem konkreten Fall ist es auch die Partei, die den 1. Mai in Berlin ehrlicherweise deeskaliert hat im Vergleich zu dem, wie es früher tatsächlich gewesen ist. So, also wir haben ein sehr breites Spektrum.
5000 Polizisten finde ich übrigens nicht besonders deeskalierend.
Ja, aber man muss es halt relativ, zumindest in den Schritten. Also,
relativ geht ja zu rechten Demos, wo dann weniger Polizisten sind.
Nee, relativ im Vergleich einfach auch zu anderen Bundesländern und vergleichbaren Situationen. Ich weiß, dass wir uns auf einer sehr weiten Skala bewegen und jetzt hier über kleine Verschiebungen reden. Aber auch hier wieder reales Beispiel aus Berlin. Wir haben jetzt dieses im Rahmen dieses Antidiskriminierungsgesetzes in Berlin die Beweislastumkehr auch bei Auseinandersetzungen mit Polizei. Wir haben gerade Debatten in den meisten anderen Bundesländern, dass Innenminister dort ihre Polizei nicht mehr nach Berlin schicken wollen zu einsetzen, weil die das als einen ganz fürchterlichen, frechen Angriff auf ihre Leute sozusagen betrachten. Das heißt nicht im Umkehrschluss, dass das Himmelreich ist, aber ich habe manchmal die Sorge, dass bei politischem Fortschritt, wenn er auch noch so klein ist, der erreicht wird, am Ende die Leute, die es auch mit erkämpft haben, total im Regen stehen, weil sie einfach alle scheiße finden und gar keiner mehr den Umstand sieht. Und ich finde schon, es kommt ein bisschen auf die Kulisse auch immer an. Also auch hier nochmal Beispiel, warum manchmal bei Aushandlungsprozessen es in die falsche Richtung geht. Du hattest selber ganz am Anfang angesprochen, das Verscherbeln von öffentlichen Wohnungsbeständen Anfang, Mitte der 2000er in Berlin unterm rot-roten Senat. Der Unterschied zwischen damals, wo das verkauft wurde, und heute, wo wir zumindest mal Mietendeckel, Zweckentfremdungsverbot und ein paar andere Sachen einführen, ist, damals gab es keinen Support von der Straße aus in einem erheblichen Maße. Also es ist ja nicht so, dass die irgendwie alle bei Linken und SPD in der Fraktion gesagt haben, geil, eigentlich wollten wir das schon immer machen. Müssen sie trotzdem mit sich selber vereinbaren. Ich will hier nicht rumjammern oder so. Sie werden bis an ihr Lebensende mit diesen Konsequenzen konfrontiert sein. Aber es gab eben keine breite Öffentlichkeit, die dem entgegengestanden hat, sondern es war der Zeitgeist auch zu sagen, der Staat ist zu fett und weniger Staat ist besser, Berlin sei überschuldet. Wir haben einen ganz anderen Schuldendiskurs damals gehabt, als wir den heute zum Beispiel haben. Und es gab keine politische Linke, weder im Parlament noch auf der Straße, die dem ernsthaft was entgegengesetzt hat. Und heute, also so wie ich damals das nicht alleine diesen Abgeordneten oder der Regierung zuschreiben würde, auch wenn sie am Ende die Verantwortung für die Entscheidung tragen, würde ich natürlich heute Mietendeckel und Co. ja auch nicht einfach nur dem rot-rot-grünen Senat zuschreiben, sondern sagen, richtig, natürlich ist das auf der Straße erkämpft worden, natürlich ist der Rückhalt dafür in solchen sozialen Kämpfen geschaffen worden. Aber das sehen wir dann eben in beide Richtungen. Fortschritt braucht Rückhalt von der Straße, aber Rückschritt kommt manchmal auch katalysiert dadurch, dass der Rückhalt auch gefehlt hat von der
Straße. Der Mietendeckel ist doch eigentlich ein ganz gutes Beispiel für eine hart erkämpfte, aber trotzdem faulen Reformkompromiss. Weil was ist in 5 Jahren, wenn der Mietendeckel wieder weg ist? Dann ist der Markt wieder genauso da. Dann müssen die Profite genauso wieder erwirtschaftet werden. Und dann ist immer noch keine Wohnung vergesellschaftet, wenn die Leute auf der Straße nicht weiterkämpfen. Mhm. Und das ist ja eine Entscheidung, die kann eine Partei ja auch anders treffen.
Das stimmt, aber das Fenster ist erstmal da. Es war vorher nicht da. Wir haben jetzt 5 Jahre Zeit, auch gesellschaftlich zu verhandeln. Nächstes Jahr ist auch eine Wahl in Berlin, was wir daraus jetzt machen. ob wir die Zeit nutzen, um massiv zu bauen und wenn ja, was da gebaut wird, ob wir die Zeit nutzen, um zu enteignen und zu vergesellschaften, ob wir sagen, wir arbeiten ab jetzt einfach immer mit dem Mietendeckel, der wird immer weiter fortgeschrieben und die Mieten steigen gar nicht mehr, will mich gar nicht weiter zu positionieren. Das kann jetzt verhandelt werden. Die Situation hatten wir bis vor einem Jahr gar nicht.
Aber es gibt doch, die Berliner SPD spricht sich doch nicht für die Vergesellschaftung aus. Oder habe ich irgendeine Schlagzeile verpasst?
Nein, also, aber den Mietendeckel hat sie trotzdem eingeführt.
Ja, den faulen Kompromiss.
So, ich würde jetzt kurz mal wieder Hallo sagen und mich ins Spiel bringen. Wir wollten ja noch einmal das Publikum befragen. Okay, zwei Fragen. Ich wiederhole sie noch einmal. Ja. Die erste Frage war, Bezug nehmend auf ein Zitat, das hier fiel, jeder sucht sich seine eigenen politischen Kämpfe und auch die Diagnose, die ja auch dieser Veranstaltungsreihe zugrunde liegt, nämlich, dass wir es mit einer doch relativ fragmentierten Linken zu tun haben, die ja in ihren einzelnen Teilbereichskämpfen sich in den letzten Jahrzehnten eher nochmal, ja, vielleicht sogar teilweise verheddert hat oder sich nur auf diesen einzelnen Kampf bezogen hat. Wie ist es also möglich, diese gespaltene Linke, sofern man diese Diagnose teilt, stärker zu verbinden? Welche Möglichkeiten hat da eine Partei? Welche Möglichkeiten gibt es dort auch für soziale Bewegungen? Und die zweite Frage betrifft das bedingungslose Grundeinkommen, inwieweit das vielleicht auch jetzt gerade in dieser Corona-Debatte, in der ja durchaus über sowas wie Corona-Grundeinkommen diskutiert wurde, eine Möglichkeit ist und auch eine Möglichkeit, eine Reform vielleicht, die in die richtige Richtung weist. Ich würde sagen, wir machen das wieder getrennt voneinander und fangen erstmal mit dieser gespaltenen Linken an. Das betrifft ja im Grunde auch die Diskussion, die wir zum Teil davor hatten, nämlich die Frage, ob die SPD sich von sowas wie einer Interessenspolitik stärker verabschiedet hat, von sowas wie Arbeiterinnen- und Arbeiterklasse verabschiedet hat. Bei den sozialen Bewegungen, der Mietenbewegung beispielsweise, inwieweit spielen da auch andere Themenfelder eine Rolle? Also beispielsweise Antirassismus oder Feminismus als zwei große Themen, die innerhalb der sozialen Bewegungslinken ja doch in den letzten Jahrzehnten eine sehr große Rolle gespielt hat.
Naja, das spielt eine große Rolle. Also ich habe zum Beispiel am Cottbusser Tor hier in Berlin gewohnt, mit mehrheitlich türkischen Nachbarinnen. Und das ist natürlich auch ein antirassistischer Kampf da. Also, weil das ist, wenn deine Nachbarin dir sagt, ich kann mein Zuhause hier nicht verlieren, ich habe mein Zuhause schon mal verloren, ich kann nicht irgendwie nach Brandenburg ziehen oder sonst irgendwo hin, dann ist das ein ganz konkreter antirassistischer Kampf. So, und die darf ihr Zuhause auch nicht nochmal verlieren. Natürlich ist es ein feministischer Kampf, weil wie viele Frauen können gerade ihre Männer nicht verlassen, haben keine Chance, irgendwie eine neue Wohnung zu finden auf einem Mietenmarkt, wo es einfach keine Wohnungen mehr gibt, wo es einfach, ist einfach nicht möglich. Es ist ein Kampf, dass Obdachlose von der Straße kommen. Also ich finde, das verbindet sich ganz deutlich. Also auch Klimapolitik spielt eine Rolle. Also warum sollte sowas wie die Modernisierungsumlage oder ne, dann irgendwie klimaneutrale Modernisierung und sowas. Warum sollten da Unternehmen dran verdienen? Ne? Warum sollte das nicht irgendwie auch anders getragen werden können? Also ich habe das Gefühl, die Kämpfe verbinden sich einfach stetig. Oder du hast eben das Beispiel gemacht, irgendwie Gewerkschaften und Klimabewegungen. Also ich war vor 2 Jahren, glaube ich, auf einem Kongress. Da saß jemand von der IG Metall und jemand von dieser Hambi-Bewegung so, und die konnten nicht miteinander reden so, und das hat sich einfach geändert so. Das erlebe ich heute ganz anders, weil einfach klar ist, dass man sich nicht mehr gegeneinander ausspielen kann, aber das ist ein langer Weg gewesen von Selbstermächtigung von denen, die da kämpfen. Also das ist ich glaube, die Spaltungen sind gar nicht immer so groß. Und ich glaube, es ist ja auch nicht eine Linke. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Mietenbewegung zwangsläufig links ist, auch wenn ihre Forderungen teilweise originäre linke Forderungen sind. Das sind Mieterinnen, das sind Leute, die im ehemals sozialen Wohnungsbau gelebt haben. Also ich würde das jetzt irgendwie als, das sind irgendwelche Linken. Ich glaube, das ist ganz falsch. Ich glaube auch nicht, dass alle Amazon-streikenden Linken sind oder so. Also das ist, glaube ich, einfach nur, ihre Forderungen sind in dem Sinne links, weil sie einfach den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, nämlich dass die einen verdienen und ihren Reichtum permanent vermehren und ihre Bedingungen immer schlechter werden, sehr konkret spürbar in ihrem eigenen Leben sind. Als Druck, als Angst, als alles Mögliche.
Spielen dann Leute, die auch auftreten als, ja, hier, ich bin Linke, ich bin irgendwie linke Aktivistin und so weiter, spielt das dann da eine Rolle, diese Identität auch, also sich einer linken Subkultur oder so zuzurechnen? Oder ist es sogar vielleicht hilfreich, das jetzt nicht beim ersten Treffen vor sich herzutragen?
Also ich glaube, es ist bei mir zum Beispiel kein Geheimnis, dass ich links bin. Also ich wüsste jetzt auch nicht, warum ich eins draus machen sollte. Aber es ist ja die Frage, kämpft man mit anderen Menschen auf Augenhöhe diese ganzen Kämpfe durch? Oder gehe ich dahin und möchte denen irgendwie, gehe ich dahin und sage, hi, ich bin die Nina und meine Position ist Revolution? Oder höre ich mir an, was sind die Probleme und sage, was sind meine Probleme? Also ich war im Übrigen auch deutsche Wohnmieterin, so bin ich da hingekommen. Nicht, weil ich mir irgendwie ein abstraktes Themenfeld gesucht habe. Und so ist es dann, also ich glaube, es ist einfach eine Frage der Augenhöhe und der gemeinsamen Interesses, nämlich einfach nicht mehr Angst um sein Zuhause haben zu müssen. Und ich glaube, das ist bei Streikenden genau das Gleiche. Aber ich glaube, es ist, was Linke oder Linksradikale, glaube ich, lernen sollten oder müssten, ist zuhören und nicht so viel agitieren.
Also nicht dann beim ersten Plenum 20 Minuten Redeanteil.
Würde ich als wahnsinnig taktischen Fehler sehen, ja.
Dann gibt es ja aber auch Kämpfe, also weil du es auch gerade angesprochen hast, die Kämpfe zum Beispiel der Amazon-Streikenden, bei denen es Versuche gab von Linken oder auch noch konkrete Versuche gibt, ja, die von außen zu unterstützen. Was hältst du von solchen Versuchen?
Naja, es gibt, glaube ich, solche Versuche und solche Versuche. Also ich habe von Amazon-Streikenden gehört, da sind dann irgendwelche Linksradikalen aufgetaucht und hatten irgendwie ihre Transparente dabei und standen so ein bisschen weiter weg und die haben gar nicht verstanden, warum sind die jetzt da und was fordern die da überhaupt. Aber es gibt auch andere Linke, und also es gibt zum Beispiel in Leipzig ein Soli-Streikbündnis, die, glaube ich, sehr gute Arbeit machen, was ich mitbekomme, also von dem, was ich darüber berichte. Die sind eben hingegangen und haben gesagt, was braucht ihr von uns? Und ich glaube, das ist zum Beispiel die Frage, die wir viel öfter stellen sollten. Weil ich glaube, Menschen wissen genau, was sie brauchen. So, aber das ist, das zu artikulieren, das wird ihnen meistens kaputt gemacht.
Kevin, deine Partei, von der wir jetzt ja auch schon häufiger heute gesprochen haben, als eine Partei, die dann doch stärker auf den Kompromiss und so setzt, würde ich sagen, dass das ja wahrscheinlich erstmal eine gute Voraussetzung wäre, um so eine gespaltene Linke zu einen. Gleichzeitig aber vielleicht dann auch darin einer der Probleme der SPD zu finden ist, dass die schon besprochene Arbeiterinnenklasse sich zum Teil abgewendet hat von der SPD und es zum Teil die Wahrnehmung gibt, dass die SPD nicht mehr die Interessen der Arbeiterinnen vertritt, sondern eher nur noch auf Diversity-Themen oder so weiter oder so setzt. Und das während der rot-grünen Regierung dann 1998 bis 2005 eher stärker fokussiert hat. Wie siehst du da Möglichkeiten, diese Themen, wird ja häufig behandelt als Klassenpolitik auf der einen Seite und Identitätspolitik in Anführungszeichen auf der anderen Seite, die auch mit deiner Rolle in der SPD stärker zu verbinden?
Ja, da bin ich wahrscheinlich mehr durch mein Dasein als Juso geprägt. Als Jusos arbeiten wir eigentlich immer bündnisorientiert in allen Feldern. Und es gibt ja diesen geflügelten Begriff im Umgang auch mit unserer Mutterpartei, der sogenannten kritischen Solidarität. Das ist eigentlich vom Prinzip her etwas, was ich mir im weitesten Sinne linken Zusammenhängen so ein bisschen als grundsätzliches Handlungsprinzip wünschen würde. Also das heißt für mich, nicht mit allem einverstanden zu sein und nicht den Leuten nach dem Mund zu reden oder zu sagen, Schwamm drüber, wir verstehen uns ja so gut, aber den Gesprächsfaden zueinander nicht zu verlieren, solange man sich grundsätzlich noch irgendeine Form von emanzipatorischem Potenzial gegenseitig zuspricht. Und das sehe ich zumindest auch außerhalb meiner Kreise sehr weit bis in Bereiche hinein, die sicherlich in ihrem Leben niemals SPD wählen würden, aber das ist wahrscheinlich dann auch ein entscheidender Punkt. Insbesondere als Partei sollte man nicht in Bündnisse reingehen mit der Erwartungshaltung, von denen am Ende gewählt zu werden. Dann bitte sofort aus dem Plenum wieder rausgehen, weil dann ist es eine Paternalisierung dessen, was dort passiert. Es ist auch ein Missbrauch dieser Struktur, weil es nicht mehr um den sozialen Kampf geht, der dort verhandelt werden soll, sondern weil es um eine Showveranstaltung zu den eigenen Gunsten gehen sollte. Also man sollte nur dahin gehen, wo man es ernst meint und wo man irgendwas Sinnvolles zum Ergebnis dann am Ende auch beitragen kann. Und wenn man das für die eigene Organisation da am Ende noch einen Pluspunkt rausholt oder so, dann ist das ein schöner Nebeneffekt. Aber das ist nicht der intrinsische Antrieb, aus dem heraus man eine politische Aktion welcher Art auch immer wählen sollte. Und insgesamt gilt, glaube ich, für alle einfach, wir müssen uns ein bisschen wir sind sehr tief in Schubladendenken drin. Wir haben das vorhin besprochen, als wir über Begrifflichkeiten, Revolution, Reform, ne, hat jeder was vor Augen geredet haben. So ist es mit Interessengruppen in der Gesellschaft natürlich auch. Und wir stoßen da innerhalb der politischen Linken oft an unsere Grenzen, weil wir uns Begriffe an den Kopf werfen, die bei näherer Betrachtung so nicht mehr der Realität entsprechen. Also die Arbeiterinnen und Arbeiter oder auch die Industriearbeiterinnen und Industriearbeiter werden dann gegen Fridays for Future gesetzt beispielsweise. Oder, auch gerne Arbeiter gegen Vegetarier und Veganer oder Ähnliches. Hat ja alles multiple Überschneidungen in unserer Gesellschaft. Ne? Das ist ein bisschen das, worauf du angespielt hast. Verteilungspolitik gegen Identitätspolitik. Da werden dann sehr holzschnittartige, sehr oberflächliche Zuschreibungen vorgenommen. Ne? Da gibt es die Leute, die mal lochen, denen geht es ein bisschen um Verteilung und nicht um diesen Gedönskram, wie Schröder das damals gesagt hat. Aber die Realität ist ja viel, viel bunter. Eribon hat irgendwie, nachdem sein Buch Rückkehr nach Reims immer wieder missbraucht werden sollte für so eine Begründung der Trennung von Verteilungspolitik und sogenannter Identitätspolitik, hat er irgendwann erwidert und gesagt, die Arbeiterinnen und Arbeiter, die ich dort beschreibe und ihr ganzes Milieu, die setzen auch homosexuelle und transsexuelle Kinder in die Gesellschaft und die wollen auch in der Regel das Beste für diese Kinder am Ende. Und insofern sind diese Kämpfe dann auch ihre Kämpfe. Hört auf, die auseinander zu dividieren und so zu tun, als würde das Reden über das eine den anderen vor den Kopf stoßen. Es gibt nur die Möglichkeit, daraus einen gemeinsamen Kampf zu machen. Und der findet aus meiner Sicht dann gerne unter dem Begriff Sozialismus am Ende statt, weil Sozialismus für mich der Anspruch darauf ist, dass die Gesellschaft, und zwar nur die Gesellschaft, die Summe von uns allen, über ihre eigenen Belange, die Art, wie wir produzieren, wie wir verteilen, wie wir zusammenleben, welche Freiheiten wir uns gewähren und wo wir sie auch einschränken, nur diese Gesellschaft als solche kann und soll darüber unterscheiden. Das ist der Hauptunterschied zu einer kapitalistischen oder einer feudalistischen Gesellschaft, weil dort die Frage, ob ich über Kapital verfüge oder über Grund und Boden oder das richtige Stammbuch verfüge, die bestimmenden Faktoren dafür sind, ob ich Veränderungen herbeiführen kann. So, und diese Veränderung hin zu einer Gesellschaft, die selber ihre Belange verhandelt und am Ende auch entscheidet, ist die Grundlage für Bündnisarbeit aller Art, weil eigentlich alle dieser Gruppen für sich erkennen müssen, dass sie für sich genommen nicht die gesellschaftliche Mehrheit sind und für das bloße Anliegen, ich will mehr Lohn haben oder meine Stadt soll irgendwie besser dastehen oder mein Land oder ein bestimmtes ökologisches Interesse soll durchgesetzt werden. Für keines dieser Interessen gibt es in der Regel auf dem freien Markt der politischen Meinungen eine singuläre politische Mehrheit. Es geht nur über diese Bündnisse.
Du hattest dich...
Ja, genau, du hast das gesagt mit, man sollte da nicht hingehen und einfach nur, um Mehrheiten zu schaffen. Aber das Ding ist so, also ich muss zum Beispiel einfach mal sagen, also ich war in den 90ern auch bei den Jusos, ne? Und viele von denen, mit denen ich damals bei den Jusos war, jetzt habe ich das krasse Geständnis gemacht, die sind heute in irgendwelchen, die sind irgendwo, ne, in den Parteien und so, ne? Die posten heute auf Twitter solche Sachen wie, Olaf Scholz ist ein ganz toller Politiker und sowas, ne? Und die waren damals aber auch Juso-Linke, nicht nur SPD-Linke, sondern auch Juso-Linke. Und dann wird das ein Job und dann wird das Lohnarbeit und dann steht man in bestimmten Realitäten. Was ist denn dein Plan, dass das bei dir nicht so passiert?
Ich habe da keinen Plan für. Der Plan ist, wie bei jedem Menschen, sich charakterliche Festigkeit zu bewahren. Aber auch wenn wir hier im God-Setting sitzen, verfüge ich leider nicht über hellseherische Fähigkeiten, um das bewerten zu können. Natürlich gibt es diese Wege. Ich würde das übrigens, also die Frage ist ja immer, wann ist da jemand falsch abgebogen oder hat sich verleugnet oder ist er für sich irgendwann zu einer anderen Analyse gekommen, die muss ich dann nicht teilen. Aber das ist ja, das würde ich ja erstmal jedem zugestehen und sagen, natürlich kann ich irgendwie nach 30 Jahren politischem Aktivismus auch ganz woanders rauskommen. Wir kennen alle Beispiele von Leuten, die sind ganz fürchterlich irgendwo rausgekommen am Ende. Das ist auch weder die radikale Linke noch die Sozialdemokratie vorgefeit, solche Erfahrungen zu machen. Ich finde nur, es wird irgendwann zur self-fulfilling prophecy, wenn man sich nur die Beispiele von den Leuten rausgreift, wo genau das passiert ist. Also als Juso-Vorsitzender kenne ich das. Ich werde immer gefragt, na, werden Sie dann auch mal irgendwann der nächste Schröder von links unten nach rechts oben? Aber diesem einen Schröder, der auch mal Juso-Vorsitzender war, stehen 2 Dutzend andere Juso-Vorsitzende gegenüber, die in sehr bunten Schattierungen ihren weiteren Weg genommen haben. Von Andrea Nahles, die jetzt zumindest mal nicht auf den Schröder-Weg gegangen ist, hin zu Leuten, die einfach irgendwann in die wissenschaftliche Arbeit gegangen sind, hin zu Leuten wie Franziska Drosel beispielsweise, die heute als
blühende... Die hat sich ja gegen die Berufspolitik in dem Sinne entschieden.
Sie hat sich auch um politische Mandate beworben. Sie wollte Stadträtin in Berlin werden. Ja, aber du suchst dir jetzt die raus und ich sag dir die anderen. Und das Ergebnis ist, die Realität ist ziemlich bunt. Und also deswegen bringt es jetzt, glaube ich, auch nichts, irgendwie Prognosen darüber abzugeben, wo ich dann am Ende landen werde, weil das Interesse muss doch einfach sein, ein Setting zu schaffen, in dem wir alle Leute an Bord behalten, die sich zu unseren Zielen abstrakter Art erstmal bekennen und ihnen eine Möglichkeit der politischen Betätigung im Rahmen dessen, was sie mit sich vereinbaren können, zu geben. Und mir ist jeder, der vielleicht vor 20 Jahren gerne alles enteignen wollte und heute sagt, wir brauchen zumindest eine strenge Regulierung auf diesem, jenem und solchem Markt, der ist mir immer noch um Längen lieber als die Leute, die sagen, freies Spiel der Kräfte, jeder soll selber sehen, wo er bleibt, das regelt der Markt, der Staat soll sich raushalten, Politik hat sowieso nichts zu melden und so weiter. Also wäre schon mein Anspruch, diese Zwischenstufen irgendwie noch mitzunehmen, die Leute nicht abzuschreiben oder sie abzuurteilen dafür, dass sie nicht mehr die vermeintlich reine Lehre am Ende vertreten, weil ich glaube, darauf lässt sich keine gesellschaftliche Mehrheit aufbauen. Und letzter Punkt, ich sehe übrigens auch ganz viele, gerade in der Sozialdemokratie, die dann auch irgendwann quasi wieder den Weg zurückmachen. Ja? Und genauso wie man sich entfernt vom Idealismus früherer Tage und irgendwann in ganz öder und auch selbstverlogener Realpolitik ankommt. Genauso gibt es diejenigen, die irgendwann auch den Fehler darin für sich erkennen und sagen, es geht wieder in den aktivistischen Bereich zurück, die auch nicht in die Aufsichtsräte von Unternehmen wechseln, sondern die Vorstände von gemeinnützigen Vereinen werden, Genossenschaften oder ähnliches gründen, die Energiewende vorantreiben. Diese Beispiele gibt es auch. Also das ist, wir sind auch charakterlich ein Querschnitt durch die Gesellschaft.
Ich möchte, bevor wir dann gleich zum Ende kommen, weil wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, noch erinnern, dass es noch eine Frage gab, die wir doch noch beantworten wollen, zumindest angehen wollen, nämlich die, ich glaube, sie fällt immer seit 10 Jahren bei solchen Veranstaltungen, bedingungsloses Grundeinkommen. Möchtest du anfangen?
Ja, kann ich machen. Also ich erzähle da immer gerne ein Beispiel, nämlich da habe ich auch auf einem Podium gesessen mit einem Amazon-Streikenden. Und da kam auch aus dem Publikum die Frage, was hältst du denn vom bedingungslosen Grundeinkommen? Davon hatte der noch nichts gehört und hat gesagt, was bedeutet das denn und wie viel bekomme ich denn dann? Und dann hat der aus dem Publikum gesagt, 1.000 Euro. Und dann hat der völlig entgeistert geguckt und hat gesagt, ich habe 2 Kinder und muss ein Haus abbezahlen. Also was soll ich mit 1.000 Euro? Ja, klar, ist nett, aber ich glaube, die relevanten Kämpfe sind nicht, haben wir 1.000 Euro mehr oder haben wir 1.000 Euro weniger, sondern kriegen wir ein Stück vom Kuchen, verdienen andere daran, ist unser Lohn gerecht oder was heißt ein gerechter Lohn, aber ist der Lohn hoch genug zum Leben, werden die anderen immer reicher oder haben wir auch Mitsprache bei dem, was wir da arbeiten oder gehört uns vielleicht sogar die Fabrik am Ende. Also ich glaube, das bedingungslose Grundeinkommen ist eine schöne Idee, aber die Kämpfe finden einfach ganz komplett woanders statt.
Ja, das ist ein sehr versöhnlicher Abschluss, auf den wir jetzt gerade zusteuern, weil das sehe ich komplett ähnlich. Man muss nicht die gängigen, auch abschätzigen Narrative über diese Debatte bedienen und sagen, irgendwie, ich glaube an die Theorie der sozialen Hängematte und die Leute machen nichts mehr, wenn sie Geld kriegen oder so. Das ist alles überhaupt nicht mein Punkt. Ich glaube, unser politischer Anspruch verkauft sich unter Wert, wenn man sich und sogar von mir aus mit 1.500 Euro abspeisen lässt am Ende, weil das ist nicht das, wofür ich politisch kämpfe, so eine Baseline zu haben, unter die man dann irgendwie nicht runterfällt. Also das würde uns doch auch keiner durchgehen lassen, wenn wir jetzt sagen würden, hey, wir verdoppeln Hartz IV nächsten Monat und dann ist das ja quasi auch so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen und dann hört aber bitte im Gegenzug auch auf, die ganze Zeit immer mit uns über soziale Verbesserungen zu reden, weil jetzt ist doch irgendwie Hartz IV besser geworden. Darum geht es ja im Kern gar nicht, sondern es geht doch darum, dass Menschen irgendwie sich entfalten können. Dafür braucht es ökonomische Voraussetzungen, dafür braucht es aber auch ganz andere Voraussetzungen in der Gesellschaft. Und mir kann bisher auch immer keiner beantworten bei diesem Konzept, das ist ja nicht ein Konzept, das sind ja Dutzende Konzepte, die da zirkulieren, was passiert denn mit den sozialen Errungenschaften, die Gewerkschaften und andere, auch Sozialdemokratie, über 150 Jahre eigentlich erkämpft haben. Die kann man für unzureichend halten, aber gibt es denn nach der Einführung des BGE noch eine gesetzliche Rente, auf die ich einen Rechtsanspruch dann tatsächlich habe? Ob der zu niedrig ist, muss man separat diskutieren, aber es ist ein Rechtsanspruch, der mir nicht irgendeine Regierung wegbeschließen kann. Das geht beim BGE durchaus. Gibt es eine solidarische Pflege- oder Gesundheitsversicherung danach noch? Gibt es noch Kindergeld, Kinderzuschlag, BAföG? Sind diese Leistungen alle noch da oder ist die Message, hier hast du und jetzt sieh aber bitte auch zu, wie du selber klarkommst? Weil dieses Konzept, wenn das so wäre, negiert die Vielfältigkeit auch der Gesellschaft und die unterschiedlichen Bedürfnisse, die Menschen auch haben. Da waren wir doch in der Analyse schon weiter, zu wissen, dass Kinder aus bestimmten Haushalten einfach einen größeren Bedarf an Förderung und Unterstützung haben und denen die 1.000 Euro viel weniger weiterhelfen als in einer Familie, wo es Doppelverdienereltern gibt und man sagt, oh Mensch, schön, nehme ich noch mit, war jetzt aber existenziell nicht wichtig für unser Zusammenleben. Also ich finde es eine falsche Steuerung von Mitteln. Will aber markieren zum Abschluss, dass die zwei Punkte immer wieder aufkommen in der Diskussion, die wir trotzdem für linke Debatten mitnehmen müssen. Das ist einmal der Wunsch nach Einkommenssicherheit. Ja, das kann man aber auch anders herstellen. Und das andere ist Souveränität über die eigene Zeit. Das ist, glaube ich, wirklich was, was gerade auch in der gewerkschaftlichen Linken häufig noch zu abschätzig behandelt wurde, wo die Monstranz irgendwie des 9-to-5-Jobs nicht überall, aber vielfach noch sehr verteidigt wird, wo dann auch Leute sagen, wie Erreichbarkeit abends per E-Mail oder Handy ist per se des Teufels. Dem gegenüber stehen aber Familien, die halt irgendwie sagen, ey, ich würde gerne einfach 2 Stunden blocken zwischen 17 und 19 Uhr, da essen wir, ich bringe die Kinder ins Bett und dann total gerne nochmal danach, finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Also da flexibler zu sein und zu sagen, wir verstehen, ihr wollt auch eine andere Arbeitsgesellschaft mit anderen Arbeitsrealitäten. Da würde ich gerne drauf eingehen, auf den Punkt.
Darf ich noch kurz was sagen? Nein, leider nicht. Du kannst aber gleich noch was sagen, es gibt noch ein Schlusswort. Theoretisch wäre das jetzt ja ein recht persönliches Ende, weil das jetzt wahrscheinlich der erste Punkt ist, wo ihr euch tatsächlich mal so richtig einig seid. Da diese Reihe und auch diese Veranstaltung heute leider nicht so sehr auf Kompromiss aufgebaut ist und auch nicht den Kompromiss zum Ziel hat, möchte ich nicht mit dieser Frage dann enden und zwar euch dann lieber am Schluss nochmal eine kurze Schlussfrage stellen und es wurde schon mal aufgegriffen, die erste geht an dich, Kevin. Du bist jetzt dein halbes Leben irgendwie in der SPD oder Jusos, also mit 2005 eingetreten. Wir sind ja hier in diesem God-Setting, du hast schon gesagt, du kannst jetzt nicht in die Zukunft blicken, aber du musst dich jetzt trotzdem entscheiden. Was ist in 15 Jahren wahrscheinlicher, dass du weiterhin in der SPD bist und sie sich an dich angepasst hat, an deine Programmatik? Oder ist es B wahrscheinlicher, dass du weiter in der SPD bist, aber du dich an die Mehrheit SPD, wie sie zumindest in der Bundestagsfraktion sich gerade darstellt, angepasst hast? Oder ist es wahrscheinlicher, dass du ausgetreten bist oder irgendwie was anderes machst und dich aus der Politik zurückgezogen hast?
Das Dritte halte ich für komplett unwahrscheinlich. Und im Sinne eines emanzipatorischen Verständnisses von Politik glaube ich daran oder gehe ich davon aus, dass Variante 1 möglich ist. Und ich sehe durchaus auch Hinweise dafür, aber es ist keine schicksalhafte Entwicklung, sondern erfordert sehr, sehr viel Einsatz und Durchhaltevermögen und zwar von mehr Leuten als nur von mir.
Wir werden dich daran messen in 15 Jahren.
Ich bitte darum.
Du warst, hast du gerade hier offenbart, sensationellerweise bei den Jusos in den 90ern.
Ja.
Du aber auch.
SPD-Mitglied. Ich glaube schon, ja.
Dann waren wir das ja alle mal.
Mhm. Aber die Zeiten sind vorbei, ne? Wie ich mir das klargestellt habe.
Genau, das wäre nämlich meine Frage. Auch du in 15 Jahren, hältst du es für wahrscheinlich, dass du irgendwann denkst, naja gut, dieser revolutionäre Weg, der ist jetzt doch nicht zu erreichen. Ich unterstütze jetzt die linken Kräfte in der SPD, die ich doch noch gefunden habe oder gehe vielleicht in eine andere sozialdemokratische Partei. Oder was denkst du, was du politisch in 15 Jahren so machen wirst?
Also ich glaube, dass ich auf jeden Fall immer noch kämpfen werde. Und ich glaube, dass das einfach ein Stück meines Lebens ist. Also ich glaube, es macht das jetzt schon so lange und ich habe da auch sehr viele Niederlagen erlebt, wie alle Linken. Und bin jetzt zum ersten Mal, beschreibe über Arbeitskämpfe, die durchaus langen Atem haben, wo Leute sich selber ermächtigen und wo es einfach Spaß macht, drüber zu schreiben. Ich bin in Mietenkämpfen, wo ich wahnsinnig kämpferische, tolle Leute treffe. Und es hat sich noch nie so gut angefühlt, links zu sein wie derzeit, auch wenn ich eben bei diesem Corona-Thema so ein bisschen pessimistisch war. Und ich glaube, über alle Siege und Niederlagen hinweg werde ich das auch genauso weitermachen. Aber ich hoffe natürlich, dass wir bis dahin mit der Revolution durch sind. Aber ich wollte, weil wir uns gerade eben so gut verstanden haben und du ja auch für Vergesellschaftung bist, dich noch einladen, dass wir vielleicht am Wochenende zusammen was unternehmen. Nämlich die Deutsche Wohnen war auf Shoppingtour und hat wieder 21 Häuser gekauft. Und wir wollen am Samstag um 12 Uhr uns am Mariannenplatz hier in Kreuzberg treffen und die Mieterinnen in den Häusern besuchen, um am Sonntag um 12 Uhr wieder am Mariannenplatz zu einer Mega-Mieterinnenversammlung einzuladen. Und das wäre doch auch mal ganz gut, oder?
Deal.
Gut. Also bist dabei.
Jetzt haben wir es aber doch zumindest mit einer Vereinbarung.
Ja. Na, das ist doch dann vielleicht auch ein schönes Ende für diese ganze, ich hoffe mehreren Zeugen, nicht nur uns, ist doch eigentlich auch ein schönes Ende dann für diese ganze Reihe, weil das war die letzte Veranstaltung der Reihe Bündnisse bilden, zumindest in dieser Spielzeit. Und vielleicht ist ja die Diskussion, die wir hier sonst im Theater geführt haben, auf einer Bühne, in einem richtigen Bühnenbild, vielleicht führt sie dann dazu, dass sie zumindest dann am Wochenende ein bisschen mehr auf der Straße weitergeführt wird. Insofern vielen Dank euch, dass ihr da wart und ciao.
Das war der Freitag-Podcast mit einem Gespräch mit Nina Scholz und Kevin Kühnert. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung irgendwo im Internet, etwa bei Apple Podcasts. Weitere Beiträge aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und Alltag finden Sie bei freitag.de oder in der gedruckten oder digitalen Ausgabe. Musik